Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk. Mein Name ist Matze und wie ihr seht, habe ich heute zwei Gäste bei mir. Einmal den Tim und Markus.
Hi, hi.
Kenner
Schön, hier zu sein.
Wissen natürlich, wer das ist, von den Gesichtern her. auf diversen Shows wurden sie schon oft gesehen und bestaunt von einem Saber Project. Hallo ihr beiden, wie geht's
hi.
euch?
Hi,
moin moin.
Gut, gut. Ja. Alles soweit. In Ordnung, top, das Jahr kann kommen.
Ja, ich freue mich aufs Jahr, wir haben viel vor. Schön,
ja, habe ich schon gehört.
Nach zwei Jahren Abstinenz, mehr oder weniger.
Habe ich schon gehört von Tim im Vorgeplänkel so ein bisschen, dass 2022 ein anstrengendes Jahr wird für Saber Project. Aber auch ja, gut.
Positiv anstrengend
positiv, auf jeden Fall. Ja. Genau.
Ja, man ist es dann halt auch irgendwie nicht mehr so richtig gewohnt. Also ja, es ist immer anstrengend, aber es ist halt eine schöne Art von Anstrengung.
Wenn man dann so morgens um 5:30 irgendwie irgendwo auf seinem Hotelzimmer aufwacht, auf irgendeiner Con, denkt, ah, nachher dann Show und so, und warum mache ich das eigentlich jetzt hier gerade, weil es ist doch mein Hobby und trotzdem so früh aufstehen.
Ja, wenn man am Wochenende für sein Hobby früher aufsteht als unter der Woche, dann muss man es echt mögen, ja.
Okay, stellt euch mal kurz, Tim, stell dich mal kurz vor, erstmal ganz locker flockig, wo kommt ihr her und was macht ihr so?
Alles klar, also klar, ich bin der Tim von Saber Project. Ich komme aus dem wunderschönen Moers, was die kleinste Großstadt in Deutschland ist. Bin aber mittlerweile so irgendwie in jeder Ecke von Deutschland mal unterwegs gewesen, wohne jetzt in der Nähe von Frankfurt. Und ja, ich mache Saber Project seit fast 16 Jahren. Also im April sind es jetzt 16 Jahre wirklich, was die Hälfte meines Lebens ist. Also kannst du dir ausrechnen, wie alt ich bin. Aber seit ich irgendwie denken kann, bin ich Star Wars Fan. Hab angefangen mit Stöcken draußen zu kämpfen auf dem Schulhof, die Filme halt alle gesehen, dann mit den Prequels groß geworden, dann Saber Project gegründet, dann viele coole Leute kennengelernt, unter anderem Markus. Und dann haben wir jetzt die letzten 16 Jahre Lichtschwertshows gemacht und sind überall schon irgendwie unterwegs gewesen. Events, Firmen-Events, Messen, alles irgendwie dabei gewesen. Aber ansonsten im echten Leben sozusagen bin ich Projektmanager in einer Medienagentur. Also auch wenn wir oft gefragt, ja, macht ihr das denn hauptberuflich? Und so, nee, nein, es ist halt Hobby, auch ein sehr zeitintensives Hobby. Aber ja, das ist so in aller Kürze, wer ich bin, was ich bin.
Ja, ich bin Markus. Ich bin ganz ursprünglich gebürtiger Hamelner, Rattenfänger. Bin dann auch mehrfach mit der Familie umgezogen, bis ich dann 2009 nach Karlsruhe bin zum Studieren. Und da bin ich hängen geblieben. Mehr oder weniger. Und bin seit 2008 Mitglied vom Team Saber Project. Zu Star Wars bin ich gekommen, als ich 10 war. Da haben mich meine Eltern vor Episode 1 gesetzt. Das war, glaube ich, damals die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen. Und das fand ich total cool. Und natürlich, wir hatten die Lichtschwerter irgendwie am meisten angetan. Dann gab es das allererste Plastiklichtschwert von Hasbro, die mit dem Teleskop klingt, die jeder wahrscheinlich irgendwie kennt. Dann habe ich mit meinem Bruder und mit einem Freund auch so immer mit Stöcken und mit diesen Schwertern halt gekämpft. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube 2007 war das dann, auf das Team Saber Project gestoßen. Und da die hatten ein Gewinnspiel veranstaltet, was ich mit einem Kumpel damals gewonnen habe. Da habe ich auch mein erstes Lichtschwert gewonnen und so blieb man dann in Kontakt. Bin dann 2008 auf die JediCon mitgekommen und seitdem bin ich mehr oder weniger dabei beim Team und habe eigentlich alles so mitgemacht. Ja,
die JediCon war ja auch das erste Event, wo wir wirklich eine Show gemacht haben.
Genau.
Nach 2 Jahren Saber Project sind wir dann wirklich auf einer Bühne gelandet.
Genau. Und dann habe ich 2009 mit Tim zusammen noch den Saber Project Shop gegründet, den wir dann anfangs zusammen gemacht haben und dann habe ich ihn alleine weitergemacht. Seit 2018 gibt es noch die Saber Academy Karlsruhe. Ich habe eine lokale Trainingsgruppe und wir bieten auch Seminare an und letztes Jahr habe ich mit einem Partner zusammen Saberland noch gegründet, als zweiten Shop, der im Prinzip ein Vertrieb ist für Schwerter von Drittherstellern. Ja, und das ist in aller Kürze das, was ich bin und was ich so mache in dem ganzen Lichtschwertumfeld. Achso, und im realen Leben, ich bin Verfahrenstechnikingenieur. Ich arbeite in einer Firma, die in der Lebensmittelverfahrenstechnik arbeitet, die große Anlagen plant und baut und da bin ich in der Programmierabteilung tätig.
Also schon technisch immer versiert gewesen und
ja, schon
interessiert.
Ja, durchaus.
Ja, das ist leider so bei mir nicht so. Na gut, man hat andere Vorteile, andere Sachen. Ich war gut im Fußball.
Ich glaube, da müsst ihr euch unterhalten. Bei
Fußball ja, ich glaube auch.
Ja. Also Fußball spielen kriege ich hin, aber...
Da habe ich dann aufgehört, in eurem Alter. Oh Gott, in eurem Alter, ich bin so alt. Ich bin auch nur 10 Jahre älter, also von daher habe die Filme nicht im Kino gesehen, die Originaltrilogie.
Also so dazwischen, ne?
Genau, ich bin auch mit 1999 erst richtig aktiv dazugekommen, Episode 1 im Kino geschaut.
Aber die Special Edition, hast du die dann im Kino gesehen?
Nee.
Ich glaube nicht. Dann bin ich dir das voraus.
Ja. Nee, weiß ich auch nicht. Irgendwie spät. Wirklich ein Spätzünder. wenn man so manche hört, ja, die auch in meinem Alter sind, immer schon Star Wars. Aber wir hatten früher auch hier ganz auf dem Lande immer nur 3 Programme. Also ich sage immer wieder, ich bin mit Captain Picard aufgewachsen im Fernsehen. Und,
ja, war schön mit dir, ne? Also das
nächste Mal. Aber Star Wars ist natürlich 1. Da bin ich auch stolz drauf. Ich finde es auch gut. Und natürlich auch Lichtschwerter faszinieren mich auch in jedem Film immer. Und da, gerade bei Obi-Wan-Trailer zum Beispiel, da haben meine Augen auch wieder geleuchtet, obwohl sie rot waren. Ich tendiere doch mehr zur hellen Seite hin.
Yes. Ich glaube, Markus und ich hatten da so ein bisschen das Problem, dass es wieder diese Inquisitor-Lichtschwerter waren,
ja, okay.
die sich drehen. Ich meine, solange sie jetzt nicht anfangen, in Kenobi damit zu fliegen, wie in Rebels, dann ist alles in Ordnung. Aber
war so eine mäßige Idee. Irgendwie, um eine Story voranzubringen, das als Element einzusetzen, ja, okay, aber naja.
Lass uns abwarten, was die denn da auf die Leinwand zaubern oder
ins Fernsehen. Ich bin sehr gespannt,
ja. Ja, ich auch.
Ich befürchte fast, dass die Erwartung gar nicht erfüllen kann, die so die Fanwelt an diese Serie hat.
Ja. Also. Das ist so die Serie, die sie auf gar keinen Fall in den Sand setzen dürfen, und das wissen wir auch, aber es wird immer genug Leute geben, die was zu motzen haben. Von daher.
Ja, das ist ja.
Wird sehr interessant, wie das auch aufgenommen wird.
Vielleicht kommen wir gleich nochmal so ein bisschen zum Fan-Talk oder zum unser Fan-Dasein. was wir mögen und was wir nicht mögen. Interessiert mich auch immer wieder, ne? Weil ist ja jeder verschieden.
Deswegen sind wir hier.
Aufgewachsen, ja, genau. auch. Erstmal kommt die Pflicht, dann kommt das Vergnügen. Nein, Saber Project. Okay, also. Wer ist alles mit im Team vorhanden? Ihr seid ja nicht nur ihr beiden, sondern das Team ist ja auch etwas größer. Wie viele Leuten reden wir da?
Also tatsächlich, ich bin nur so frei, Markus,
ja.
sind wir, wenn du auf unserer Homepage guckst, aktuell 8 Leute. Dahinter ist aber noch ein großer Kreis an, die wir bisher immer Helfermitglieder genannt haben, was wir aber auch einfach mal ändern wollen. Und jeder, der bei uns Mitglied ist, ist einfach Mitglied, weil es ist einfach ein großer Freundeskreis. Wenn ich jetzt mal da so auf 20, 25 Leute irgendwas dazwischen, je nachdem, wer mitkommt, weil das sind dann die Leute, die jetzt nicht auf jedem Event dabei sind, um auf der Bühne zu stehen oder irgendwie drumherum was zu machen, sondern die bei 1, 2 Events im Jahr mitkommen, bei anderen dann nicht, von denen man zwischendurch was hört, mal mehr, mal weniger. Also man kann so Pi mal Daumen 20 Leute sagen, sind da so im Umkreis irgendwo unterwegs. Auf der Homepage siehst du halt so die 8 Gesichter, die man auch meistens in den Shows sieht. Das sind halt neben Markus und mir haben wir dann den Steffen als Techniker, Alex ist dabei, der auch mit Gründungsmitglied ist. Wir haben Jo dabei, die unser jüngstes Mitglied ist. Wir haben den Hannes dabei, den Hendrik dabei. Das habe ich wahrscheinlich irgendwie vergessen. Aber Chris ist dabei, auch schon ziemlich lange sogar, seit 2010.
Und Hendrik.
Hendrik habe ich gesagt.
Hendrik hast du gesagt?
Ja, Hendrik habe ich gesagt. Das sind dann viele von den Gesichtern sieht man halt auch immer in den Shows oder mindestens am Stand bei uns. Plus halt wirklich ein toller Kreis an Leuten dahinter, die wir jetzt auch so ein bisschen mehr mal in den Vordergrund rücken wollen.
Okay,
cool. Das sind schon einige.
Ja. Und du hattest, Tim, irgendwann mal, bist da aufgewacht morgens, hast gesagt, jetzt gründe ich.
Jetzt gründe ich Saber Project.
Ich will Action haben.
Ja, das war eigentlich, muss man da nochmal 4 Jahre zurückgehen, 2002. Als halt Episode 2 ins Kino kam, da habe ich eine Anzeige gesehen in irgendeinem, ich glaube, es war sogar im Star Wars Magazin, eine Toypeles-Anzeige, dass es ein Anakin Episode 2 FX-Lichtschwert gibt. Was jetzt nicht, wie was Markus vorhin meinte, diese Teleskopklinge, sondern wirklich eine gerade Klinge mit Licht und sah auf den Bildern total toll aus. Und ich war jetzt noch ein bisschen jung, mich zu meinen Eltern gegangen, habe gesagt, das da möchte ich haben. Und die haben gesagt, ja, das kostet über 100 Euro. Und dann für so ein Plastikteil, oder war ja ein Metallgriff dran, aber die Klinge war trotzdem Plastik. Nee, also kannst du selber für sparen, aber jetzt so, nö, eigentlich nicht. war ich natürlich enttäuscht und dachte, okay, es wäre trotzdem cool, aber dann war ich begeistert, weil ich zu der Zeit dann Lego gesammelt habe, sonst was damit gespielt. Ging das dann weiter und dann 2015, Ende 15, Anfang 16 war es dann so, dass der Hype um Episode 3 immer größer wurde. 2005 zu 2006, nicht 2015, nochmal 10 Jahre vorher bitte. Also 4 auf 5, um es richtig zu stellen, 4 auf 5. Der Hype um Episode 3 immer größer wurde und ich wieder eine Anzeige gesehen habe, wieder von Toy Palace, dass es da Lichtschwerter gibt, mittlerweile noch mehr. Also habe ich angefangen, im Internet rumzusurfen und mir Videos angeguckt. Das waren echt damals noch so total verpixelte Videos. Welches ist jetzt cooler? Welches will ich haben? Was ist überhaupt dann mein Lieblingslichtschwert? Und bin dann im Projekt Star Wars Forum unterwegs gewesen. Also Markus kennt es auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, Matze. Nee. Es ist eigentlich so das älteste deutsche Star Wars Online Forum. Es gibt es bis heute, nur naja, Foren sind halt leider ein bisschen tot, seit Facebook eigentlich übernommen hat. Und da habe ich dann Leute kennengelernt, mit denen diskutiert, in der Extra-Sektion über Lichtschwerter. Und so habe ich dann zum Beispiel Alex kennengelernt und Timo, der jetzt auch bei uns noch im Team ist, auch eins der Gründungsmitglieder. Und den vierten, Florian war das damals, der ist aber schon seit Urzeiten nicht mehr dabei. Und wir haben uns ganz gut verstanden, haben viel gechattet in der Zeit. Und ich habe dann zu der Zeit mein erstes FX-Lichtschwert bekommen, teils von eigengespartem Geld, teils hatte ich Glück, gerade Geburtstag zu haben. Das war dann halt im April 2005, haben wir dann gesagt, ich verwechsel heute nur die Jahreszahlen. 2006, 11. April 2006, haben wir dann das erste Mal eine Internetseite aufgesetzt, weil wir eigentlich nur die Schwerter, die wir jetzt in unserer Sammlung hatten, also beim Jahr 1, auf eine Internetseite bringen wollen, um Leute zu informieren, was es für Schwerter gibt, wo könnt ihr die kaufen, wie teuer sind die, wie gut sind die. Also auch Reviews gemacht, Videos. Und aus der Idee ist es dann eigentlich entstanden, man kann ja auch ein bisschen mit denen kämpfen. Da hat dann der Alex viel mit seinem Vater einfach im Hof bei denen zu Hause einfach so ein bisschen gekämpft. Er hatte selber auch so ein Darth Vader-Kostüm schon und dann haben wir ein paar Videos gehabt für die Homepage. Wir haben angefangen, so Trick-Tutorials die ersten mal aufzunehmen, um den Leuten einfach was zu zeigen. Und aus der Idee ist es dann echt über 2 Jahre so gewachsen, dass ein großer Kreis an Leuten dazu kam. Unter anderem halt dann irgendwann Markus und wir dann die erste Show gemacht haben 2008 auf der JediCon. Also da hat uns der Robert Eiber dann damals die Chance gegeben, dass wir da unseren ersten Auftritt machen konnten in der Closing Ceremony von der JediCon. Es waren nur so 5 Minuten hatten wir da und konnten 3 oder 4 Choreos haben wir gezeigt, mit Darth Vader auch am Ende. Und ab da ging es dann los. Dann wurden wir von einem Kino angefragt, haben im gleichen Jahr für Clone Wars dann Kino-Promotion gemacht und das ging dann weiter. Dann hatten wir irgendwann Hasbro, dann Lucasfilm, dann Disney und
it escalated quickly.
Ja, das ist ja der Schnelldurchlauf. Also aus der Idee, eine Lichtschwertseite zu machen, nur einfach um mit Bildern und Videos die Leute zu informieren, kam dann halt dazu, wir wollen auch Shows machen, weil wir halt auch gerade die Lichtschwertkämpfe aus Episode 1 bis 3 super klasse fanden, wie schnell da gekämpft wird, die Agilität und überhaupt, wie die Kämpfe rüberkommen. Klar, es ist kein echter Schwertkampf, es ist Science-Fiction logischerweise, aber es sieht cool aus. Und das wollten wir dann irgendwann nachmachen. Haben dann dem ganz viel die Making-ofs geguckt, dem Nick Gillard, dem Stunt-Koordinator von den Star Wars Prequels, dann nachgeeifert, wie er das dann mit Hayden Christensen und Ewan McGregor zum Beispiel geübt hat. Und es hat ja so weit dann geführt, dass wir 2016 Nick tatsächlich mal getroffen haben dann, beziehungsweise ihn eingeladen haben zu unserer 10-Jahres-Feier und er auch wirklich da war. Und ich hoffe, bis heute mit dem gut befreundet bin und auch immer wieder in Kontakt. Also der hat uns schon viel cooles Zeug erzählt und gezeigt. Von daher. Ja.
Cool. Lichtschwert-Choreografie gehört natürlich sehr viel, ja, sportlich sollte man schon sein. Zumindest. Gut, ihr habt ja in jungen Jahren angefangen und hat sich wahrscheinlich so kontinuierlich gesteigert, was das Programm angeht, nehme ich mal an. Mhm. Und das hast du komplett irgendwie geschrieben oder waren da mehrere Köpfe bei dran beteiligt, was ihr da jetzt genau vorführt am
Anfang? Ja, für gewöhnlich sind, also bei uns läuft es so, innerhalb des Programms, die Choreografien werden von den Leuten gemacht, die beteiligt sind. Also wir geben, das sind nicht irgendwie 2 führende Köpfe, die Kämpfe selbst vorgeben, sondern das ist ja auch Ziel des Ganzen, dass jeder so seinen eigenen Stil hat und diesen auch zeigt. Und dadurch kommen Choreografien mit verschiedenen Stilen, Schwerpunkten, Geschwindigkeiten, verschiedenen Ästhetiken raus. Und das ist ja auch das Coole daran. Also jeder macht halt sein eigenes Ding, jeder hat seinen individuellen Stil. Ja, das heißt auch, solche Späße, wie es gibt, mit, dass es Gruppen gibt, die irgendwie die sieben Formen oder sowas machen und das auf bestimmte Bewegungen beschränken oder sowas, das tun wir halt nicht. Und die große Show, also wir haben anfangs einfach angefangen hinzugehen, wir haben geschaut, okay, wir haben Choreografien oder wir machen Choreografien und hängen die einfach aneinander. Ja, das heißt, der eine kämpft gegen den anderen, einer stirbt, dann kommt der andere und der kämpft gegen den, dann stirbt der vorher da war.
Das, und das war so das erste Konzept, ja. Und genau, am Ende kommt Vader und bringt den Rest um.
Genau, das waren eigentlich so die ersten 3-4 Jahre immer unsere Shows, mehr oder weniger.
Unsere Shows hatten echt immer ein negatives Ende, ne?
Also immer negatives.
Die Guten sind am Ende immer draufgegangen.
Ja, aber Vader war halt immer eine Erscheinung, ne? Das hat schon, das war schon cool. Die Leute fanden Vader halt cool und er ist ja auch cool. Und Alex spielt ja auch den Vader total fantastisch. Das hat er richtig cool gemacht. Und dann haben wir irgendwann angefangen, so eine tatsächlich ein bisschen mehr eine Geschichte drumrum zu spinnen und den Leuten tatsächlich irgendwie eine Tiefe zu geben, mehr als sich einfach nur zu kloppen. Und das führte dann bis 2015, glaube ich, war es. Nee, 2016 müsste es gewesen sein. Die Show, wo wir die Vorgeschichte zur Episode 7 erzählen.
Ab 2013 haben wir ja die Story drin gehabt, so grundsätzlich.
Genau.
Da mit dem Erzähler und.
Genau. Dafür haben wir auch zum Beispiel den ehemaligen Wise Guy, der Bass der Wise Guys engagieren können, Ferenc Huster, der bis heute unseren Erzähler immer spricht.
Ich weiß gar nicht, das ist so eine A Cappella-Band.
Habe ich schon mal einen Arbeitskollege gehört, die hat die.
Also, ich gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich glaube,
die haben die gibt es nicht mehr. Die haben sich aufgelöst, genau. Ja. Und ja, also, das gipfelte dann darin, dass wir 2016, glaube ich, dann eine 25-minütige, mehr oder weniger eine Theatershow hatten. Das heißt, wir haben eine richtige Geschichte erzählt, haben versucht, halt die Charaktere so ein bisschen zu entwickeln und das war, denke ich, so der vorläufige Höhepunkt dessen, was wir auf der Bühne so gemacht haben. Wir haben 2019 vor Corona eine Show gehabt, die auch in die Richtung ging, die auch sehr cool war und sehr viel Spaß gemacht hat, aber die da halt leider nur 4-mal aufführen konnten. Und die werden wir dieses Jahr auch wieder spielen und machen
eine Redux-Version, ja.
Ja, genau. Vielleicht hier und da mit kleinen Änderungen, aber ja. Und für gewöhnlich läuft der Prozess dann so, dass wenn wir eine neue Show machen wollen, weil zum Beispiel irgendein Mitglied nicht mehr auf die Bühne will oder weil sich irgendwelche Sachen geändert haben, vor allen Dingen halt die Besetzung, weil Doppelbesetzung funktioniert einfach nicht. Ja, die Leute müssen alle da sein, damit so eine Show überhaupt stattfinden kann. Dann setzen sich normalerweise 2-3 Leute anfangs mal hin, brainstormen ein bisschen und dann machen 1 oder 2 das, bringen das dann zu Ende. Dann wird nochmal drüber geredet und dann steht das Konzept. Aber das sind schon etliche Stunden Arbeit, die man da auch irgendwie reinsteckt.
Schwieriger an so einer Doppelbesetzung wäre ja auch, das Lernen von anderen Choreografien ist manchmal echt doof. Ich habe das mal für die 2016er Show machen müssen, als ich für Henrik eingesprungen bin. Das ist halt echt, was Markus gerade meinte, jede Choreo hat so seinen Stil und dann muss man plötzlich diesen anderen Stil machen, aber bringt da doch seine eigenen Elemente mit rein, aber man kann ja nicht ganze Schläge oder Schlagabfolgen ändern.
Also du meinst jetzt, wenn du jetzt von einer Position auf eine andere wechseln müsstest? Also
genau, also 2016 beispielsweise war ich in der Show gar nicht beteiligt, weil ich da auch studiummäßig einfach anderes zu tun hatte, dass ich bei den Trainings sonst was erstmal raus war und später im Jahr bin ich dann doch in der Show gewesen, war Hendrik krankheitsbedingt ausgefallen ist und habe dann seine Jedi-Rolle quasi übernommen. Aber das war dann schon so ein bisschen schwierig, da sich auf die Rolle einzuüben. Vor allem, wir hatten nur ein Wochenende, ne, wo wir das irgendwie gemacht
haben. Wir hatten echt wenig. Und also wir haben ein paar Sachen angepasst. Also Hannes und Hendrik haben zum Beispiel eine Choreo und Tim und Hannes haben eine Choreo. Ja. Das heißt, die haben einfach ihre genommen, die sie hatten, genau. Aber es gab ganz am Ende eine Choreografie, wo Tim gegen Kylo und gegen Dino und Hannes gekämpft hat. Und die musste man mehr oder weniger so übernehmen. Und Hendrik hat halt bestimmte Bewegungen gemacht, die Tim überhaupt nicht intuitiv fand. Ja? Und dann mach mal so eine Bewegung, die nicht natürlich ist für dich. Und üb das mal ein. Das ist gar nicht so einfach.
Aber es hat zum Glück geklappt.
Also. Ja, Gott sei Dank. Aber das ist halt genau das. Ne? Also jeder kämpft halt ein bisschen anders. Jeder hat so seine Lieblingsbewegungen. Manchmal kriegt man eine Bewegung vielleicht auch gar nicht so gut hin wie der andere.
Der charmante Vorteil noch, wenn wir die Story in den Shows drin haben, ist auch, man hat mal eine Verschnaufpause. Weil wir haben dann auch irgendwann gemerkt, wir waren mal in einem Jahr nur 4-5 Leute tatsächlich für so eine Show. Und mussten die, wenn du dann am Stück quasi auf der Bühne bist und eine Choreo hinter der anderen, dann sieht die letzte immer noch so, Ja. Klar, wir waren jetzt nicht total unsportlich, aber wir sind jetzt auch keine Hochleistungssportler. Ja, und das ist dann ganz cool, finde ich, wenn man eine Pause hat und auch wenn man am Bühnenrand stehen kann und die anderen spielen gerade ihre Szene oder man hat zwischendurch eine Szene, wo nur geredet wird, weil das ist ja dann so Playback-Theater, was wir quasi machen, kann man doch mal durchschnaufen und wieder Vollgas geben dann für die nächste Choreo.
Genau. Aber muss man sich nicht wirklich wöchentlich irgendwie treffen oder habt ihr da so ein...
Ja und nein.
Genau. Weil wenn man jetzt wirklich in der Anfangszeit oder ist man dann irgendwann drin, aha, ich gucke einmal wieder, wie macht das der andere? Ah, okay, das kriege ich auch hin. Weil ich würde das, glaube ich, nie nach...
Also unser Vorteil ist, glaube ich, dass wir alles so Leute waren, die als Kind mit Kindern mit Lichtschwertern gespielt haben und dass wir halt, also man braucht halt schon ein gewisses Körpergefühl und das Allerwichtigste an dem Ganzen ist, man muss das Ganze irgendwie fühlen, man muss diesen Flow fühlen, den man haben will. Ansonsten hilft halt alles nichts und das haben wir alle. Vorteil ist halt auch, dass wir uns sehr lange kennen jetzt und dass wir aufeinander eingestellt sind. Ich kann mit Tim mache ich ein Stückchen Choreo, das machen wir seit 11 oder 12 Jahren. Das können wir auch einfach so aus dem Hut zaubern, das geht auch nicht mehr weg. Das ist quasi schon im Rückenmark drin. Aber eigentlich, also ich mache ja hier lokal eine Trainingsgruppe und natürlich hilft es ungemein, wenn man regelmäßig trainieren kann. Und mir hat es auch echt noch was gebracht, dass ich diese Gruppe jetzt hier habe. Aber die Erfahrung macht dann halt auch vieles aus. Ne? Also wenn man, ja, es ist halt so das Muskelgedächtnis, was man dann irgendwie anträgert, wenn man sich nach langer Zeit mal wieder trifft. Wir hatten jetzt ja auch schon, glaube ich, knapp 2 Jahre kein ernsthaftes Training mehr im Team. Das heißt, wir werden uns jetzt nächsten Monat alle mal treffen und diese Show wieder einstudieren. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das ohne größere Probleme laufen wird. Aber das, also natürlich ist es dann komisch und helfen würde natürlich.
Ich hatte mir letztens noch eine der Choreos von der Show dann angeguckt und dachte so, oh Gott, wie sollen wir das denn wieder hinkriegen? Ja. Aber wenn wir dann da stehen und das sind meistens so die ersten 3 Schläge, die du wieder drin haben musst, dann macht es eigentlich Klick und der Rest, ach so, und dann war da und da, zack, zack, zack. Dann machst du es 3-mal im langsamen Tempo und dann bist du auch wieder dabei. Und was Markus sagt, der Vorteil ist natürlich, wenn man sich wöchentlich treffen würde, dann wären wir alle noch besser. Aber ansonsten hatten wir halt wirklich immer nur so 2 Trainings, längere Trainingswochenenden. Also so Donnerstags bis Sonntags, das war dann meistens Ostern oder was ist das andere, Christi Himmelfahrt oder sowas, die Wochenenden halt.
Pfingsten,
genau, wo wir dann 2 längere Wochenenden hatten. 2016 waren es sogar 4 Trainingswochenenden, weil die Show war ja doch echt aufwendiger.
Ja.
Und das ist dann eigentlich unser einziges Training. Und da ist der Vorteil halt wirklich, dass alle das so ein bisschen fühlen, leben, einfach auf dem gleichen Level sind, auch gedanklich, was wir da eigentlich machen wollen.
Ja. Und da ist natürlich gerade wichtig, dass man, also wie Tim am Anfang meinte, wir sind halt ein großer Freundeskreis, ne? Und Freunde lässt man halt nicht hängen. Ja, das heißt auch jedes Mal, wenn wir so eine Show machen müssen, es müssen alle kommen, ansonsten findet diese Show nicht statt. Okay. Wenn einer ausfällt, war es das. Also ich meine, dann können wir halt ein Alternativprogramm machen, wo wir im Prinzip so eine Origin-Show machen. Das heißt, einfach Choreos hintereinander hängen. Das haben wir auch vor 3 Jahren, glaube ich, in Speyer gemacht, weil wir eben dieses Problem hatten. Aber das ist halt eigentlich nicht das Ziel und auch nicht unser Anspruch.
Erinnere dich an das eine Jahr im Legoland, wo wir in der Nacht noch die Rollen umgebaut haben und jemand... Ja klar, Dino musste Vader übernehmen, weil Alex arbeitsmäßig weg musste. Da kannte er ja nichts für. Es ist halt so, wenn es halt höhere Gewalt irgendwo. Und dann haben wir wirklich noch mitten in der Nacht da gestanden, haben geübt, so irgendwie 2 Stunden geschlafen, sind dann morgens um 5 Richtung Legoland gefahren. Also wir waren ja schon in der Nähe, um dann da noch in der Arena weiter zu üben. Aber es hat geklappt. Und das ist das Tolle an der Truppe, finde ich, dass wir trotz auch solcher Schwierigkeiten die Dinge immer hingekriegt haben. Und ich denke, von außen hat man das nie wirklich gesehen, was das manchmal doch für ein Chaos kurz vorher noch irgendwie war. Oder Markus hat dann oft den Job gehabt, wenn die Shirts mal kaputt gegangen sind, dann saß er da noch und schnell wieder was zusammengelötet. Und das hat er auch immer hingekriegt. Also klar haben wir Ersatzschwerter und so, aber muss natürlich trotzdem alles funktionieren.
Ja.
Oder?
Ich habe euch ja, oder definitiv letztes Jahr in Bremen gesehen. Bei der Botanica.
Das war eine der kleineren Shows, ja.
Eine kleinere Show, ne? Aber da war jetzt auch eine andere Gruppe bei aus Kiel, ne? Aber eine,
ja,
genau. Das funktioniert dann auch einwandfrei, wenn ihr euch da, oder kanntet ihr euch schon vorher?
A, kennen wir uns das, B, haben die den gleichen Enthusiasmus dahinter und dann halt auch noch das System oder die Grundlage ist die gleiche, das, was auch Markus in der Saber Academy zum Beispiel den Leuten beibringt. Und in dem Fall kennen wir uns tatsächlich jetzt einfach schon lange.
Ja. Und das hat halt auch deswegen funktioniert, weil wir, also diese Show war ja im Prinzip so eine SP-Origin-Show. Das heißt, wir haben mehrere Choreos hintereinander gehabt und wir haben deren Choreos einfach davor gepackt. Das heißt, wir hatten mit denen ja gar nichts. Ja, wir haben ja nicht großartig mit denen interagiert. Ich glaube, Hannes hat dann irgendwie, oder nee, Henrik hat
Henrik hat eine von den erstochen, die Annie hat
genau,
erstochen.
hat Anja erstochen. Und das war, ich meine, das denkt man sich dann halt so aus als Übergang. Ja, das wird halt eben vor Ort gemacht und dann verbindet man das. Und dann hat es ganz wunderbar funktioniert.
Ist auch der Vorteil, da wir das so lange machen, können wir sowas mal eben für uns ausdenken
Ja.
und sagen, okay, pass auf, die drei Schläge und dann der Stich oder die drei Schläge dann so und dann, das geht relativ schnell dann.
Ja, ich merke das jetzt bei meiner Karlsruher Gruppe. Wir haben bisher nur so ein Tag der offenen Tür-Ding gehabt bei uns da wo wir trainieren. Und ich habe in dem Zusammenhang so eine kleine Show zusammengestellt, wie wir sie früher gemacht haben. Und das ist tatsächlich, habe ich dann gemerkt, für die Leute doch gar nicht so einfach, sich mal so schnell eben Übergänge auszudenken, wenn man sie dann braucht. Also auch dazu gehört tatsächlich so ein bisschen Erfahrung, vor allen Dingen das in einer bestimmten Zeit zu machen, weil wir sehr zeitlimitiert sind beim Training. Ja, wir treffen uns dann 2 Wochenenden und dann muss das Zeug stehen. Und das, also ich lerne das immer mal wieder zu schätzen, mit den Leuten bei SP zu arbeiten und wie cool das ist, wie viel Spaß das macht, wie kreativ die Leute sind, dass man da echt was Cooles bei rausbekommt.
Ja, also klar, ich denke mal, dass die Reaktionen im Publikum meist immer, was ich so mitbekommen habe, grandios sind. Ne? Und
Ja,
euer
so.
Dank, der Applaus, den kriegt ihr natürlich immer. Und seid ihr trotzdem noch immer vor jeder Show nervös, so ein bisschen Magengrummeln oder einfach nur eiskalt? Spulen wir das
Doch,
jetzt ab.
nein, ich finde, so eine gewisse Grundnervosität ist immer
Ja.
gut. Also auch wenn ich irgendwie meine Panels auf irgendeiner Comic-Con oder so moderiere oder an anderen Con, ich finde es immer gut, so ein bisschen aufgeregt zu sein. So merkst du das Adrenalin, solange dich nicht überwältigen lässt. Also du kannst es dann nutzen. Eigentlich finde ich so die letzte Viertelstunde, 10 Minuten von der Show, brennst du eigentlich drauf. Kannst jetzt bitte losgehen, weil ich bin bereit. Wo können wir jetzt
Okay,
anfangen?
ja, geht mir ähnlich. Also ich bin auch immer aufgeregt vor einer Show tatsächlich, was aber weniger damit zu tun hat, ob ich das jetzt kann oder nicht, sondern ich bin eher so, weil ich auch die ganzen Lichtschwerter halt immer warte und mir das anschaue, weil ich immer so ein bisschen Schiss habe, ob irgendwas auseinanderfliegt, was halt die Klinge für gewöhnlich ist. Ne? Wenn da irgendwie eine Klinge bricht oder der Tipp abfliegt, dann ist es halt immer. Es ist halt immer ein Bruch, ne? Und da geht es mir echt nur ums Material, weil ich weiß, dass ich mein Zeug für gewöhnlich kann. Aber klar, ein bisschen Aufregung, finde ich, gehört dazu, hält die Spannung hoch, hält die Konzentration natürlich auch hoch.
Ja, klar.
Und es ist halt vor allen Dingen eine riesige Vorfreude. Also ich werde auch, glaube ich, wenn wir dieses Jahr unsere Show zum ersten Mal wieder, unsere große Show zum ersten Mal machen, da werde ich mich wie Bolle vorher drauf freuen. Ich werde total aufgeregt sein, aber mich riesig freuen, das endlich wieder zu machen.
Was ich immer krass finde, das ist, was war im Legoland und das in Speyer so, diese, wenn man einfach sieht, wie viele Leute da für einen anstehen, um diese Show zu sehen. In Speyer, wirklich von der Halle, wo wir immer die Shows hatten, über den ganzen Hof bis zur Raumfahrthalle zurück, stehen die Leute. Und ich gehe dann vorher gerne, oder weil ich auch selber unterwegs bin, an unserem Stand, an der ganzen Schlange vorbei und denke mir, die stehen alle nur dafür an, um dir dabei zuzugucken, wie du dich mit Plastikschlingen auf einer Bühne klopfst eigentlich. Also, das ist einfach toll zu sehen, so was, dass das eigene Hobby die Leute so begeistert und auch wirklich unterhält. Und klar, der Applaus am Ende ist die größte Belohnung, die wir bekommen können. Und im Legoland war das genauso. Die ersten Jahre, wo wir da waren, hatten wir keine Vorstellung von dem, was uns da so erwartet mit den Shows. Und die Leute standen da an, die haben sich um die Plätze gekloppt, um überhaupt da reinzukommen. Die standen teils 2 Stunden in Sonnenschein draußen, also unter brennender Hitze eigentlich. Das war ja schon so Mai, Juni meistens. Nur um uns da zu sehen. Und dann will man natürlich auch was Cooles abliefern und eine tolle Show machen. Und dann die Kinder dabei zu haben, die aber meistens dann irgendwie so in die erste Reihe holen oder sagen, hier, könnt ihr hier vorne hinsetzen, damit ihr besser seht. Die gehen ja richtig mit. Wenn man das dann, während man in der Show dran ist, und ich habe immer eine Szene in der letzten Show gehabt, wo ich auf den Boden fliege und erstmal kurz in der Ecke liegen bleiben kann eigentlich. Und dann kann man die Kinder so ein bisschen beobachten und die alle, ja, super, geh weiter und du. Und haben dann teils auch selber Schlichtschwerter in der Hand und gehen da mit. Und diese Begeisterung, das ist einfach so toll zu sehen. Also das ist das, was mir persönlich, das es einfach wiedergibt, dass sich die Mühe gelohnt hat. Weil klar, wir setzen ganz schön viel Freizeit in dieses Hobby und auch in die Entwicklung von den Shows dann natürlich nochmal extra.
Ja, es ist dann aber, also es ist dann auch zum Beispiel die Tatsache, dass die Leute so mitgehen oder da so investiert sind, dass Vader regelmäßig, nachdem er den letzten Jedi umgebracht hatte, ausgebuht wurde.
Ja. Und Alex genießt es.
Und Alex genießt es richtig. Das war immer richtig cool. Wir standen dann immer in der Bühne und hatten eine riesen Gaudi. Das war richtig cool.
Also von daher, Aufregung ist immer da. Im Legoland erinnere ich mich noch, da stand ich, das war die 2013er Show, war das vor allem, da hatte ich mit Chris am Anfang diese Szene, wir beide so in voller Jedi-Montur, auch mit Robe, sollten so Rücken an Rücken da stehen und Schwerter an, hinter so einer Tür, die immer aufgehen. Da konnte man so einen ganz kleinen Spalt durchgucken und da saß da halt die ganze Legoland-Arena voll mit Leuten stehen. Und wir standen da teils 10 Minuten vorher, weil sollte alles bereit sein. Und ah, Chris, bist du aufgeregt? Ja. Sollen wir jetzt los? Nee, wir können noch nicht. Okay, ah ja, okay. Und dann, das war irgendwie cool rückblickend. Also auch da war es cool, aber man war halt da schon aufgeregt, weil dann geht die Tür auf und hast Menschenmassen vor dir.
Ja, cool. Ein cooler Einblick. Ne? Unser einer von außen sieht die Show, ja. Und da gehört ja auch ein Teil Schauspielerei dazu. Ne? Also da muss man ja auch so ein bisschen die Mimik ziehen und in der Rolle
Das
bleiben.
ist, ja. Das ist, oder das, wir veräppeln uns dann manchmal in der Show oder ärgern uns gegenseitig eigentlich, wenn man mal so Szenen hat, wo man einfach irgendwie gegenübersteht, sich irgendwie ernst ankommt, dass man mal zu dem anderen so ganz kurz aus der Rolle, so einen Blick, einfach nur um den anderen so ein bisschen rauszukriegen. Also das merkt das Publikum nicht, aber wir haben damit Spaß, dann auch noch in den Shows so ein bisschen zu spielen. Und dann natürlich, klar, die ganze Technik drumherum. Wir haben ja die Lichtschwertsounds, die da über die Boxen von so einer vom Bühnensystem hörst. Da ist ja Stefan immer der bei uns, der nicht nur dieses Programm geschrieben hat mit seinem Bruder, sondern auch die Funksysteme für die Schwerter. Und ich glaube, der ist auch echt nervös bei den Shows, so auch wenn man es ihm nicht ansieht.
Nö, der steht dann da immer mit einer Hand in der Hosentasche, mit der anderen Hand irgendwie die Maus. Aber also der scheint immer total entspannt. Aber war das
Sagen.
2019?
Ja,
Das
so war das
letzte
letzte Mal schon, ja.
Mal in Speyer, wo auf einmal wir haben so eine externe Soundkarte, die wir brauchen. Mitten in der Show macht es einmal Buff und dann war alles weg. So,
Alles leise.
und
Keine
alles
Musik, keine
leise.
Schwerter, keine Stimmen.
Gar nichts. Ja, das war echt ein bisschen traurig. Und das Ganze halt zweimal hintereinander. Da ging ihm, glaube ich, schon die Düse. Da war er schon
In
am
so einer
Zittern.
dramatischen Szene auch noch, ne, wo
Ja.
Yoda das Holocron anpackt und wir alle auf sie zugehen und alles weg.
Ja, das
Aber auch
war.
mein Highlight dann, weil da habe ich ja dann Spaß dran, das irgendwie zu überspielen oder das Publikum bei Laune zu halten. Und ich habe diesen ganzen Saal dazu bekommen, mit mir Lichtschwert-Sounds zu machen. Hat er gesagt, ja, sorry, ist jetzt gerade hier Tonausfall, ist gerade doof, Stefan ist dran. Stefan, alles gut bei dir? Weil da war er dann schon nervös.
Ja,
Das haben wir
schon
nochmal
alle
gesehen.
Blicke dann,
Genau,
ja.
alle Blicke. Und dann habe ich halt mit dem Schwert gedacht, ja, haben wir jetzt nicht, aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Pass auf, ich mache das Schwert mal an und richtig dieser ganz so. Das war mega cool, einfach auch, dass das Publikum das so mitgemacht hat. Also,
Ja.
und am Ende ging es dann wieder, wir konnten die Szene zusammen zu Ende spielen, haben sogar nochmal extra Applaus dann dafür bekommen. Und ja, auch sowas gehört dazu.
Ja,
Also,
na
es muss auch mal
klar.
was
Und
schiefgehen.
meine. Was auch tatsächlich eine unserer Qualitäten aufzeigt, weil jeder, der bei uns dabei ist, halt irgendwas richtig gut kann. Ja, also ich meine, Tim ist halt der geborene Frontmann, der Moderator, der Host, der das alles managt. Ich mache den Technikkram. Alex ist unser VFX-Guy. Jeder kann halt irgendwas richtig gut. Und das
Und
sieht
jeder
man,
ist
denke
zur
ich, auch bei
Stelle.
den. Und jeder ist zur Stelle, genau. Und ich denke, das ist auch ein Teil unseres
Ich
ja,
sag mal, unsere
Erfolgs irgendwie.
Identität.
Ja, und unsere Identität, das ist gut. Ja.
Das hört sich gut an, ja.
Ja. Ach nee. Hat doch Speyer dieses Jahr wird wieder lustig.
Ja.
Also.
Also sind die Shows dann auch größer, was ich in Bremen gesehen habe? Oder müsst ihr euch den
Ja, doch,
Gegebenheiten
ja.
anpassen? Was Fläche ihr bekommt oder.
Ja, also Bremen ist ein super tolles Event, was uns Spaß macht. Einfach warum? Weil es ein kleineres Event ist. Weil man mal mit einer kleineren Gruppe an Leuten nur da ist. Man hat gar nicht so viel Pflichtprogramm. Also wir machen ja so ein bisschen Lichtschwertbasteln mit den Kids da und machen dann ein
Stimmt,
bisschen
ja.
Workshop. Ich nenne es Workshop-Show, weil ich erzähle was über uns. Wir zeigen verschiedene Tricks. Wir machen eine Mini-Show von 5 Minuten oder sowas. Und dann war es das auch wieder. Also es ist eine komplett andere Show als jetzt diese Story-Show, die wir dann in Speyer oder Norris
Ach
Forstmann
so,
dieses
okay.
Jahr auch haben werden. Da ist die Vorbereitung eine ganz andere. Also
Das ist so eine Sache, was man machen kann nach 1,5 Jahren Corona, wo wir uns dann vor Ort treffen und dann uns die Choreos wieder anschauen, was wir da eigentlich machen. Also wir sind da echt am Freitagabend, haben wir uns dann da getroffen. Dann haben alle, die mussten, eine Choreo mit ihren Partnern wieder eingeübt. Und also ich meine, das ist dann tatsächlich eine Sache, dass so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln können wir das inzwischen halt durch unsere Erfahrung. Aber auch nur, weil wir halt vorher so viel Arbeit reingesteckt haben. Aber das, also ja, wie Tim meinte, Botanica-Event war für gewiss eher ein kleines Event, ja.
Ja, was gar nicht heißen muss, dass es schlecht ist.
Weil nee, überhaupt einfach nicht.
Nö, also für mich war halt vollkommen, ich fand es schon sehr, sehr spektakulär, muss ich sagen.
Ja, auch so eine Show ist mal cool, weil man halt nicht alle Leute braucht, was immer schon das Schwierige ist, weil wir ja aus allen Ecken von Deutschland irgendwo kommen. Mhm. Und halt auch so ein bisschen ausprobieren können. Also diese Mischmasch-Shows sind eigentlich da entstanden, 2018, wo wir das erste Mal da waren. Nee, 17 waren wir das erste Mal schon in Botanica.
Mhm. Ja, ich glaube.
Und andere Events dann, da haben wir dann halt wirklich unseren den Stand dabei mit Fotowand. Markus verkauft meistens Schwerter, wir stellen Schwerter aus, erzählen den Leuten, was wir so tun, haben die komplette Show, haben vielleicht noch irgendwie so einen extra Bereich, wo wir Workshops machen. Also da ist natürlich mehr zu tun, da braucht man eine größere Gruppe an Leuten dann.
Aber so von den Zuschauerzahlen her, Speyer, was gehen in die Halle rein? 700, 800 Leute, glaube ich, oder? So um den Dreh?
Ich glaube sogar 1000. Ja. Also das Forum, wo wir jetzt auch für dieses Jahr die Show machen, da waren es knapp 1000, meine ich.
Im Forum?
Und wahrscheinlich 1000? Nicht so dicht dran wie im
Reh. Oder ich höre euch von Texas. Nee, es ist auf jeden Fall mehr. Nee, da waren es keine 1000, da waren es.
Ich glaube, 300, 400 passen in das Kino da rein, meinst du, oder? Bisschen ich glaube, mehr schon, irgendwie sowas. Hm. Ja, Legoland waren 1200, glaube ich. Und ich glaube, das größte, vor dem wir gespielt haben, war damals auf der Celebration.
Weil es keiner erzählen konnte.
Ja, wohl, okay, aber ich meine, wir haben da mit 5.000 oder 6.000 Leuten Star Wars Episode 6 geguckt. Zum,
Star Wars Celebration war das, ja.
Ja, 2013 im Ruhrpark in Essen. Und dann haben wir danach noch unsere Show gespielt, also einmal vorher und einmal nachher. Und bis heute ist die Show, die wir danach gemacht haben, eine meiner liebsten Shows.
Die davor einer der schlimmsten, die danach einer der besten. Das war echt der Kontrast, ja.
Gar nicht mal, weil die Show an sich so gut war, sondern weil die Stimmung einfach fantastisch war. Also das grandios, grandios.
Da war der Park halt voll mit Star Wars-Fans und keine Ahnung, wie viele Leute das waren, aber Unmengen.
Ja.
Und die sind halt mitgegangen, cool. Weil die standen auch relativ eng um uns rum. Dann war der Park, der die Wiese so ganz leicht abfällig, dass auch die Hinteren so noch einen Blick drauf werfen konnten, was wir da eigentlich tun. Das war einfach, die Stimmung war so gehypt, weil gerade ein Star Wars-Film über die Leinwand lief, alle hatten Spaß, alle die Tage genossen. Das war echt genial.
Ja.
Und davor war das nur, vor dem Film war es noch später Nachmittag und es war Sommer, Juli, 30 Grad und das ist das Beste bei 30 Grad, ziehst erstmal eine Jedi-Robe an mit schöner Baumwolle, um da irgendwie eine Show zu machen. Also das war auch noch im Hellen, Shows im Hellen, finde ich, sind auch immer nur so, ich sehe zwar viel, aber die Lichtschalter kommen halt nicht so cool rüber wie im Dunkeln oder auf einer richtigen Bühne bei Bühnenlicht.
Ja.
Okay, cool. Ja, abschließend zu dem Choreografiekämpfen. Gab es schon mal aus Versehen einen Schwinger, der nicht dahin ging, wo er hingehen sollte?
Ja.
Da kommt das öfters vor sogar.
Also auf der Bühne tatsächlich nur einer, der mal so böse geendet ist. Oder böser, ne? Oder gab es da mehr?
Ich glaube, das war 2019 bei der Show, habe ich mir in der allerersten Szene dieser Show, in der ersten Show am Samstag, habe ich mir die Rippe geprellt. Und es war über die Woche, über das Wochenende wurde es halt immer schmerzhafter, weil so eine Rippprellung dann doch wehtut. Aber also nichts, was man von außen gesehen hätte. Das war dann doch sehr unangenehm. Mhm. Und das andere Mal war Speyer, als ich Tim...
2014,
als ich Tim ein Stück Zahn rausgeschlagen habe.
Aber ist ja wieder da.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten eigentlich, also was halt immer mal passiert, ist, dass man sich irgendwie auf die Hand kloppt oder an den Knöchel oder sowas, aber alles, was man dann irgendwie sowieso überspielt, weil abbrechen ist sowieso nicht. Ja. Ich dachte bei einem Training im Legoland mal morgens, ich hätte Tim umgebracht. Tim dachte das auch kurz. Wir haben sonst die dritte Choreo geübt und ich erwische Tim aus keine Ahnung wie, irgendeine dumme
Bewegung. Ich glaube, es war mit einem Doppelschwert, ne?
Und Doppelschwert erwische ich ihn voll im Gesicht, an der Nase.
Also einmal
Batz und es hat sofort so angefangen zu saften. Ich habe gedacht, ich habe ihn umgebracht.
Man muss dazu auch sagen, das Legoland hatte in dem Jahr den kompletten Boden dieser Lego-Arena erneuert. Und wirklich, ein paar Wochen vorher war dieser Boden fertig. Wir gehen da drauf, machen unser Probetraining. Ja. Ich kriege eine blutige Nase und habe erstmal so eine der Fliesen richtig vollgesaftet.
Boah, aber das war...
Es war zum Glück in der Generalprobe, weil sowas in der Show wäre dann schon echt böse gewesen.
Ja, das hätte dann auch nicht
geklappt. Selbst in der Show, wo du mir den Zahn ausgehauen hast, ja, haben wir es dann halt. Eigentlich wäre das Ende gewesen, ich bringe Markus am und kämpfe dann gegen Vader. In dem Fall war es dann, ich war schon tot, Markus geht zu Vader und bedankt sich. Also das war dann
cool. Ja. Also wir haben tatsächlich noch nie eine Show abbrechen müssen. Und Tim hat natürlich die Abmoderation mit dem Stück Zahn im Mund dann noch gemacht.
Mit dem Stück Zahn auf der Zunge, ja.
Das ja, genau, das konnte er sich natürlich nicht nehmen lassen. Das musste dann schon sein.
So must go on, egal.
Ja, ja. Ja, aber das waren so... Gut, bei diversen Trainings, hat man, ich habe Markus auch mal so eine richtig schöne Strieme quer beim
Bauch
geziebelt.
Oh ja, das war schmerzhaft.
Also die Klingen können schon wehtun, wenn man die richtig abbekommt.
Und den ganzen Unkenrufen zum Trotz immer von wegen, wir hauen ja nur nach den Klingen der anderen oder nach den Schwertern und so weiter. Wenn da was schief geht, können wir uns schon durchaus wehtun. Also klar ist das alles, klar ist das alles Choreografie. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht, also wir wollen ja trotzdem die Illusion eines Kampfes erzeugen. Und wenn da einer nicht aufpasst, dann tut es schon weh.
Also das fand ich, als wir hier Rise of the Last Intern gedreht haben, Ende 2019. Und da haben wir auch den Endkampf vor allem mit Carbonklingen gedreht. Also nicht leuchtenden Klingen, wie sie auch für die Filme benutzt worden sind. Und die Carbonklingen sind schwerer, massiver, die springen nicht so leicht zurück wie so eine Plastikklinge, geben also auch nicht nach. Und das war schon, ich glaube, hätte ich das nicht mit dir, Markus und Hannes, die Choreo so gemacht, also dass wir auch so das Vertrauen untereinander oder die Sicherheit untereinander hatten, weil das war so eine schnelle Choreo mit Ducken und hier. Und das waren drei Leute, die alle gegen alle gekämpft haben, also nicht irgendwie zwei gegen eins, sondern jeder gegen jeden. Und da war halt viel mit Ducken und Schlagen, Ausweichen, sonst was. Und wenn man so eine Carbonklinge jetzt in vollem Tempo abbekommt, dann sind das nicht nur Striemen, glaube ich.
Nee, also. Das ist richtig gefährlich. Das ist nicht flexibel. Ne? Das ist einfach, ja. Und kannst dich auch mit dem Holzknüppel prügeln direkt.
Von da bin ich sehr happy, wie wir das da hinbekommen haben.
Ja.
Aber das ist nochmal, da brauchst du nochmal mehr Training und halt auch Vertrauen dann zu deinen Trainingspartnern.
Vor allen Dingen Vertrauen und du musst deine Partner echt kennen. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir den ersten Teil abgeschlossen. Jetzt kommt Markus, der Lichtschwertexperte. Wie kommt man dazu, Lichtschwerter zu bauen und damit auch einen Shop und Geld zu verdienen?
Ja, eigentlich tatsächlich anfangs so aus der Not heraus. Also Tim hat ja vorhin von den FX-Lichtschwertern erzählt, die es erst von Master Replica und dann von Hasbro gab und wie wir damit angefangen haben. Und mit denen, das ist ja auch heute noch so, wenn man die sich so kauft, kann man damit ja eigentlich nicht kämpfen. Und dann, ich glaube, also, Tim, ich weiß nicht, wer das war, aber das war schon im Team damals so. Ich glaube, vom Custom Saber Shop oder sowas gab's ein Forum, wo Leute die Dinge auseinandernehmen. Und
ja, das war auch 2006. Da gab es das Custom Saber Shop Forum, also ein amerikanisches Forum, wo Anleitung war, wie man welche auseinanderbaut. Teils haben wir es einfach selber experimentiert. Waren dann auch mit die ersten damals, die Anleitung für das Darth Maul Episode 1 Schwert, was ganz neu rauskam, online gestellt haben, weil das hatte Alex. Und ja, was macht man mit dem Sammlerstück, was man sich kauft? Man nimmt es erstmal auseinander.
Ja, klar.
Und hat dann da Bilder gemacht, hat auch die Anleitung auf der Homepage oder das Tutorial. Und da fing das dann so an. Erstmal nur ums Reparieren auseinandernehmen, aber auch dann, um so High-Power-LEDs in den Griff einzubauen.
Genau.
Und daraus ist dann das andere entstanden. Da haben wir angefangen, alle FX-Lichtschwerter umzubauen und Tutorials auf der Seite zu haben. Das war aber noch, Markus und ich habe das Schwert immer noch hinter mir stehen, auch mal ein Schwert von mir umgebaut zusammen, dann auch eins, was neuer rauskam, das Obi-Wan Episode 3.
Oh ja.
Da haben wir kein hochwertiges Zeug drum benutzt, da ist eine Klopapierrolle drin, die LED hält. Das hält bis heute, also ich benutze es ja kaum noch, aber ich habe es jahrelang zum Training benutzt damals. Das waren so die Anfänge. Und ja, die Not war dann eigentlich, naja, wir brauchen Ersatzklingen, weil irgendwie gehen die doch kaputt. Ist doof, die immer zu importieren. Warum können wir die nicht selber besorgen? Und andere brauchen die wahrscheinlich auch, also kann man sie verkaufen. Dann halt diese Umbaukits, weil für die LEDs war es halt damals so, gut, wir wussten, wo wir sie kaufen. Wir hatten oder haben den Partner da LED-Tech, die passenderweise auch aus Mörs damals kam oder immer noch kommen, wo ich also auch mal eben hinfahren konnte, um mit denen zu quatschen. Und die konnten dann uns die Teile geben. Aber jetzt jemand online, der hätte dann erstmal da was bestellen müssen und da was bestellen. Mhm. Und ja, dann hat Markus angefangen, solche Kits zu verkaufen zum Umbau.
Ja, und ich habe auch den Umbau-Service an sich angeboten.
Stimmt.
Also die Leute, das war eigentlich so das Hauptding. Die Leute haben uns dann die Lichtschwerter zugeschickt und dann haben wir die umgebaut, normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Ne? Also die kamen dann an, dann habe ich die auseinandergenommen, diese Modifikation gemacht und einfach zurückgeschickt. Und das lief ziemlich gut. War am Anfang einfach, jo, ich meine, wir machen das sowieso, dann können wir es auch für andere anbieten und ein paar Euro dazu verdienen, sind nie schlecht. Ja, und das...
Waren ja ein Studenten, oder ich war Azubi.
Genau, Azubi, Student, ja, kann definitiv nicht schaden. Außerdem kann man sich halt das Ganze dadurch irgendwie finanzieren. Ne? Also ich meine, es ist ja bis heute so, dass wir da unseres eigenes Geld reinstecken oder viel eigenes Geld. Klar, so ein bisschen trägt sich das Ganze auch, sollte das auch, aber keiner von uns verdient da irgendwie mit dem Team Geld mit. Ne? Ich bin der Einzige durch den Shop, der halt da ein bisschen Geld verdient, was ich aber auch zu einem Teil in die Sachen stecke, die das Team braucht. Also wenn wir Training haben, dann packe ich halt mal 10 Klingen ein, ja, dann die werden dann gesponsert und fertig, weil umgekehrt natürlich auch die Leute auf den Conventions Bescheid wissen, was ich mache, dafür ein bisschen Werbung machen und ja auch alle davon profitieren, dass ich an die Materialien günstiger komme, dass ich weiß, wie es geht. Ne, das ist halt immer so ein Nehmen und Geben. Zumal Tim ja für mich auch den Shop administriert, unter anderem und solche Sachen macht. Ja, aber das fing dann, also irgendwann fingen wir an mit unsere eigenen Schwerter auch zu bauen, auch schon relativ früh tatsächlich.
2009 habe ich das erste gebaut,
ja. Genau, mit Teilen vom Custom Saber Shop. Das ist so ein, die haben das Modular Hilt System angeboten. Das ist im Prinzip ein Modulsystem, womit man Griffe zusammenstellen kann aus verschiedenen Elementen. Und das heißt, jeder konnte sich so seinen eigenen Griff zusammenstellen. Und das hat dann jeder im Team auch gemacht. Das heißt, jeder von uns hat so sein individuelles Lichtschwert, was tatsächlich nur derjenige auch hat, wahrscheinlich auch weltweit. Weil ein paar Sachen waren dann schon sehr speziell, die Leute machen konnten. Und jeder Jedi hat halt sein eigenes Lichtschwert, klar, wir auch. Und dann habe ich auch angefangen, das für Leute anzubieten. Das ist aber immer ein Riesenaufwand. Also so Einzelstücke zu machen, ist unglaublich aufwendig. Zum einen, weil du natürlich die Kommunikation mit dem Kunden hast, weil jeder was anderes will und das manchmal gar nicht so einfach ist. Und manchmal muss man halt auch den Leuten erklären, warum ihre Vorstellungen so nicht funktionieren. Ne? Und dann Alternativen und lalala. Und das war einfach mir irgendwann zu viel Aufwand. Und dann habe ich angefangen, mir ein Serienschwert zu überlegen. Also irgendwas, was aus unserer Erfahrung von den ganzen Shows her ein gutes Design ist, um damit einfach zu tricksen und zu kämpfen. Und da ist dann das Tiro raus entstanden. Und das ist 2015, glaube ich, in der ersten Version, habe ich das in den Verkauf gegeben. Und das lief ziemlich gut. Und jetzt bin ich heute, nach diversen Upgrades mit Elektronik, bin ich bei der dritten oder vierten Auflage, habe viel mehr verschiedene Modelle, viel weiterentwickelte Technologie. Klar, die ganze Lichtschwerttechnologie entwickelt sich unheimlich weiter.
Wo wir auch auf viel zurückgegriffen haben, was es einfach gab, wo es andere Fans gab, die dann ein Franzose, der Earth Black, da heißt er online, der hat das Crystal Focus Saber Core gebaut, damals schon, der fing 2006 auch damit an, also ein Soundboard für Lichtschwerter, was halt die Soundeffekte auslöst. Und das hat er seitdem so krass weiterentwickelt, dass der wirklich jede kleine Bewegung vom Lichtschwertgriff erzeugt mit Sound. Und früher waren das halt ähnlich wie bei den Master Replicas, die haben nur so 3 Sounds an, so hum, hum, hum. Hast du jetzt dann damals auch bei denen hast du vielleicht 5 Sounds gehabt und jetzt ist es akkurater als alles, was du irgendwie von Hasbro kaufen kannst und kann einfach so viel.
Ja, und das ist, also ich bin in dem Fall auch mehr so Gesamtsystemhersteller. Wenn ich jetzt mal, also ein Automobilhersteller kauft ja auch seine Komponenten bei Zulieferern ein und so ähnlich ist das bei mir. Ja, das heißt, ich überlege mir, wie sollen meine Schwerter aussehen, wie muss ich das innen aufbauen, dass es alles hält, ja, dass es auch kampftauglich ist, und dann überlege ich mir, von welchem Hersteller nehme ich das Board, in dem Fall von Plector Labs, weil wir seit 15 Jahren bei dem Kunde sind, weil wir mit dem gut können, weil die Produkte einfach gut sind. Wo kriege ich die anderen Materialien her, was nehme ich dafür und wie muss ich es verbauen? Das ist so das, was ich mache. Also ich entwickle die Komponenten einzeln halt in dem Sinne nicht.
Die coolste Entwicklung bei dir finde ich allerdings, das zu sehen, jetzt hat er gerade gesagt, wir haben mit so Klopapier angefangen. Ja. Dann hast du, glaube ich, dass die ersten Sachen waren halt, dann haben wir PVC-Rohre genommen, die zurechtgedremelt, da irgendwie was rein. Und dann hat Markus sich halt mit, erst noch so Chassis-Scheiben selber, die es ja auch teilweise im Custom Saber Shop gab, mit so Stangen zusammengesteckt. Und dann hast du dich mit dem ganzen 3D-Druckkram auseinandergesetzt und hast ja dadurch auch quasi dir selber CAD beigebracht dafür.
Ja.
Die Entwicklung finde ich einfach immer wieder cool von dem, wir haben mal mit Klopapier einen Lichtschalter gebaut und jetzt sitzt Markus da und designt CAD-mäßig was, lässt das 3D drucken und du hast das perfekte Chassis für dein Lichtschwert. Das finde ich cool und sehr beeindruckend zu sehen.
Ja, das macht halt, ja, ich meine, ich bin ja technisch so ein bisschen, ich bin ja interessiert technisch klar, das ist dann, es macht mir halt auch einfach Spaß, klar, und gerade so neue Sachen so zu lernen, um das auch voranzubringen. Zumal ich ja, das ist wie in jeder anderen Branche auch, man muss halt irgendwie up to date bleiben, ne? Man muss halt immer am besten den Stand der Technik anbieten. Ich mache das mehr oder weniger mit, klar, Leuten, die mir helfen, aber eigentlich als Ein-Mann-Betrieb und auch nicht hauptberuflich, sondern so in der Freizeit, so nebenher quasi. Aber es ist halt, gut, ich meine, so viele große Lichtschwertfirmen gibt es ja auch gar nicht. Aber trotzdem, auch ich muss schauen, dass ich da, auch in den Staaten, aber da sind halt ein paar, sind halt ein paar Firmen, die haben dann, ich glaube, eine Firma gibt es, die hat irgendwie 30 oder 40 Mitarbeiter, aber die machen auch Millionen Umsätze. die sind halt groß, aber ansonsten sind das normalerweise ein bis zwei Mannbuden, ein paar, die halt so 7, 8, 9 sind und ja, ein, zwei sehr große. So groß ist die ganze Branche der Hersteller ja nicht, wenn man die man ernst nehmen kann und sollte.
Aber es ist halt echt gewachsen über die Zeit, wo wir angefangen haben, bis jetzt. Früher war das ja noch was ganz Besonderes, wenn du überhaupt so ein selbstgebautes Lichtschwert hast. Heute musst du es nur googeln und hast mindestens eine Handvoll Anbieter, die einigermaßen solides Produkt haben.
Zumal da jetzt auch, aber auch in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 3, 4 Jahren, wirst du wahrscheinlich auch kriegen, immer diese Werbung von den Lichtschwertern, die mit total übertriebenem Kram angepriesen werden und die immer irgendwie ähnlich aussehen, die heutzutage auch irgendwie jeder verkauft. Das sind Schwerter von einem chinesischen Hersteller, die können mehr als die guten Schwerter vor 4, 5 Jahren. Also das ist echt krass und die kosten halt um die 100 Euro, wenn man die von einem seriösen Hersteller kauft. Ja, und das, also allein wie so bestimmte Standards sich dann auch etabliert haben und was es heutzutage nur noch kostet, dass man ein gutes Schwert bekommt für einen Preis, der echt gering ist. Ja, das ist eine Entwicklung, die ist echt Wahnsinn. Ja.
Aber dann weiß man immer Risiko, ne, wenn man halt sowas bestellt. Ich hatte meins auch, als ich angefangen habe, Cosplay zu machen, halt, da war aus den Staaten dann eine Bestellung gemacht. Das Ding habe ich immer noch, ist super hell. Ist vielleicht ein bisschen zu dunkel, finde ich, die eine LED, die da drin ist. Ja. Also es ist jetzt auch nicht für Kleiner kommt an und Papa, ich will ein Lichtschwert haben.
Ja.
Es ist also wirklich schon eine gehobene und die Wertigkeit checkt wahrscheinlich auch dahinter. Und da stehst du wahrscheinlich mit deinem Namen und dahinter, dass du sagst, das Ding hält einiges aus.
Ja, klar, zumal wir ja auch die Schwerter, die ich baue, in den Shows benutzen. Also ich meine, eine bessere Werbung gibt es ja. Genau, also eine bessere Werbung gibt es ja auch eigentlich nicht. Ich weiß halt, was ich tue. Also ich
da weiß so eine auch, Klinge mal kaputt, das ist halt normal wahrscheinlich, ne? Aber die Elektronik und so sollte ja eigentlich schon.
Genau, ich meine, bei der Klinge, ne, oder wenn der Tipp ab ist, ne, dann nimmst du halt die Klinge raus, machst du neu rein und dann geht es weiter. Und aber klar, also Klingen sind Verbrauchsmaterial, aber das Schwert an sich, da darf halt nichts kaputt gehen und da weiß ich, dass ich das halt kann. Zumal natürlich aber auch da, wie in jeder Industrie, Skaleneffekte eine große Rolle spielen. Also gerade chinesische Hersteller, klar, die produzieren, was weiß ich, wie viele Tausende. Dementsprechend können die das natürlich auch anders anbieten. Die haben da auch ein anderes Lohnniveau, selbstverständlich. Ja, das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Aber ja, klar, also es ist dann natürlich nochmal eine andere Qualität, die man aber, glaube ich, auch, und das ist so ein bisschen Teil des nicht Problems, aber der Schwierigkeit vielleicht, den Leuten klarzumachen, dass diese Schwerter, die schon cool sind, noch lange nicht das Ende sind, was geht. Also die Schwerter sind wirklich, Preis-Leistungs-Verhältnis sind die top, sind die super, aber es geht halt einfach noch viel mehr. Und das den Leuten manchmal zu erklären, warum meine Schwerter jetzt auf einmal 500 Euro kosten und die kriegen ja auch schon Lichtschwerter für 100, ist manchmal schwierig.
Glaube ich. dass du da oft dann große Augen am Stand hast, wenn du das denen so sagst.
Ja.
Muss denen schon klar sein, ne? Aber da kriegt man auch was für.
Was ich schade finde, ist, dass im Gegensatz zu den Preisen, wo eigentlich Custom-Lichtschwerter jetzt so für 100 Euro zu haben sind, die auch top sind, kosten die Schwerter, mit denen wir angefangen haben, also damals als Master-Replikas und dann von Hasbro übernommen worden, jetzt sind es halt die Hasbro FX-Lichtschwerter, dass die haben halt früher so zwischen, wirklich, also es ist wirklich mal billig war, 75 Euro bis 120 Euro gekostet, also 120, 130 war dann so irgendwie der Standardpreis und die Dinger kosten jetzt immer eigentlich schon 200 Euro plus, manche sogar eher Richtung 300 Euro und das, man muss halt leider sagen, dass es das nicht mehr wert ist, weil wenn du ein Filmlichtschwert haben willst, also einen Filmgriff, dann wäre das vielleicht noch ein vertretbarer Grund, aber Markus kann dir dann auch Quellen sagen, wo du einfach auch Filmlichtschwerter herkriegst, die viel besser aussehen, die vor allem akkurat sind, weil die Griffe sind auch alle ein bisschen überdimensioniert. Die LEDs da drin, es ist, selbst obwohl es eine LED-Kette ist, ist es nicht so hell wie die LED-Kettentechnologie, also Neopixel heißt es ja, die es jetzt gibt. Die Sounds sind erschreckend schlecht. Also selbst dieses chinesische Soundboard ist 100-mal besser als das, was du in so einem Hasbro-Schwert hast. Und das finde ich halt schade, weil die gab es von Anfang an. Damit haben wir auch angefangen und die haben sich, naja,
nicht weiterentwickelt.
So Mühe weiterentwickelt.
Ja, irgendwo. Also das, die sind auf dem technischen Stand von vor 15 Jahren eigentlich und sind aber doppelt oder dreimal so teuer geworden. Das ist halt nicht zu rechtfertigen.
Ja, ihr kennt, ihr habt damit angefangen. Ich habe mir jetzt von letztes Jahr dieses Revan-Ding gekauft, weil ich das so geil fand, diesen Griff.
Ja, das haben wir auch mal reviewed, ja. Aber selbst der Griff ist halt überdimensioniert.
Ja, ich stelle es hin und es sieht gut aus. Also,
und genau dafür kann man es auch benutzen. Da muss man halt überlegen, ob der Preis einem das wert ist. Weil selbst wenn es nur darum geht, so einen Revan-Griff zu haben, da gibt es auch Shops online, die das Ding schon hergestellt haben. Und Markus, gibt es jemanden, der es gerade verkauft? Ich weiß es gerade gar nicht.
Jetzt mit den Klauen. Ja, genau. Also Vader's Vault hat es, aber die verkaufen das noch eingebaut. Doch, ich glaube, es gibt jemanden, der das hat.
Ja, aber selbst eingebaut, gut, dann zahlt es ja da und doch zu 600 plus bei denen. Aber,
ja, schon.
Ich will die nicht komplett schlecht reden, dass ich sage, ich finde es einfach schade, dass da so keine Entwicklung da ist. In der Anfangszeit gab es mal das Ding, als die 2007 das Yoda FX entwickelt haben, was ja schon ein kleinerer Griff war. Eigentlich ist das Yoda irgendwie so filmmäßig so groß, das FX ist schon so groß, also da ist schon ein Unterschied. Und da hat damals einer aus dem amerikanischen Forum, mit dem wir auch in Kontakt waren, Master Replikas beraten, weil der hatte mal selber so einen Griff gebaut und denen das zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, hier, ich habe mal so einen Yoda FX gebaut, wollt ihr nicht auch sowas? Und die haben darauf aufgebaut und Hasbro später hat da nicht mehr wirklich auf Fans zurückgegriffen oder auf Leute, die vielleicht das einfach schon besser hingekriegt haben. Das Einzige, was sie haben, ist die offizielle Lizenz.
Genau, aber was dann wiederum ziemlich cool ist, für die Sequels wurden teilweise von verschiedenen Herstellern in der Szene die Griffe gekauft. Ich glaube, von Romans oder vom Custom Saber Shop wurden Graflex gekauft für Episode 8, glaube ich, war es damals. Die haben irgendwie 10 Stück bestellt, die dann verwendet haben. Ne? Was natürlich auch, also ich meine, klar, das ist wahrscheinlich in jedem Franchise irgendwie so. Im Fandom sind Leute, die können den Kram so gut, die können das einfach besser als irgend so ein Prop-Maker, der halt dann angestellt wird und jetzt für den Film halt Zeug macht. Ne? Die kennen sich da mehr aus, die haben das Ding, es gibt eine verdammte Graflex-Bibel, ja, es gibt so eine Enzyklopädie über alle verschiedenen Graflex-Varianten, in welcher Szene welches Graflex
unterscheiden sich in den Filmen
Von Szene zu Szene, die wissen sowas von Bescheid, die Leute. Klar, ist es irgendwie logisch und auch gut, dass man Zeug von den Leuten kauft, die es wirklich wissen. Das ist ja auch das Coole und du machst halt so jemanden für sein Leben lang glücklich, ne, wenn der sagt, ja geil, guck mal, die haben von mir Zeug gekauft.
Mein Lichtschwert ist in Star Wars.
Ja, mein Lichtschwert ist in Star Wars.
Auch wenn es Episode 8 ist, aber okay.
Egal, da wäre ich auch gern drin in dem Film.
Genau, wie cool ist das denn? Ja, also genauso wie das für Episode 7 war es ja, glaube ich, die Atubel, das engagiert haben, um den BB-8 zu bauen und die ganzen anderen Druiden. Wie geil ist das denn? Ne? Once in a Lifetime.
Halt, generell, Fans machen das halt oft cooler als das, was für die Filme benutzt worden ist, weil für einen Film wird es für einen Film produziert. Da kann man viel einfach, dadurch, dass es eh nur im Hintergrund zu sehen ist, muss es gar nicht so krass hochwertig sein. Ja. Aber dann hast du Fans, die Lichtschwerter bauen, die auseinanderziehbar sind, mit Kristallkammer drin und mit verschiedenen Effekten und sowas. Das ist besser als eigentlich die Dinger, die im Film benutzt worden sind. Ich hatte ja mal die Stunt-Lichtschwerter aus Episode 3 oder den Prequels überhaupt in der Hand. Ich habe den Nick Gillard halt irgendwann mal besucht. ein Jahr nachdem er bei uns war. Und er hat halt auf dem Koffer, auf so einem Koffer auf dem Dachboden rumfliegen mit den ganzen Originalgriffen, die am Set benutzt worden sind. Unter anderem auch hier Count Dookus Griff, was wirklich Christopher Lee in der Hand hat, durfte ich dann auch mal so halten. Und wenn du dir aber anguckst, wie schlecht die von der Qualität eigentlich aussehen, das ist, aber klar, es sind Stuntlichtschwerter an, die hat auch so eine Carbonklinge, die durch die Gegend geworfen worden sind. Die sind selbst das Master Replikas von früher war dann einfach hochwertiger als das, was sie eigentlich vom Film benutzt haben. Ja. Also die Limited Editions, die es da gab, wirklich nur die Griffe ohne Elektronik, die dann auch ja doch 300-400 Euro gekostet haben, mittlerweile auch das dreifache wert sind, weil Sammlerstücke sind. Das war hochwertiger als das, was sie teils als Zero Prop benutzt haben in den Filmen, weil war halt nicht so nötig.
Markus, lass uns mal kurz, ich bin jetzt natürlich auf deiner Shop-Seite, die ich natürlich alles werde ich hier verlinken unter dem
Video. In den Warenkorb.
Rabattcode? Nee, gibt's nicht.
Tauntaun Talk 1138.
Ich richte den jetzt ein.
Ich teste auch gerne mal so ein Ding. Also, schick mal her, ich teste das mal hier durch. Die Klinge, die Neon-Pixel-Klinge ist eigentlich klar, was das sein sollte. Ne? Also zum Rein- und Rausnehmen ist das Ding wahrscheinlich auch. Und,
genau.
Für einen, der sich jetzt gar nicht damit auskennt, aber halt mal was haben möchte.
Ja.
So, dann ist die Rede von Neon-Cree-Adapter.
Neon-Cree, ja.
Was ist das?
Also ich habe mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe noch
eine Vorbereitung.
Also zum einen Neon-Pixel-Klinge. Sieht erstmal so aus, hat hier unten einen Adapter und du hast halt im Schwert das passende Gegenstück da drin. Ne? Das heißt, du kannst diese Klinge reinmachen. Können wir erstmal Neopixel, oder ich gehe mal ein bisschen zurück, dann sieht man es nämlich besser. Das heißt, du hast halt ernsthaft diesen einen Ausfalleffekt, der halt ziemlich cool ist. Und ich habe jetzt keinen FX zur Hand, aber das ist so ungefähr 3 bis 4 Mal. Ja. Du hast eins. Aber du kannst doch vergleichen, oder?
FX wäre jetzt mehr Sound oder mehr Licht?
Also, das ist ein Licht. Das hier ist ein Hasbro-Lichtschwert von 2010, 11. Wow. Wir waren Episode 1. Ja. Das ist halt das Licht, was so ein kaufbares
Lichtschwert macht. Ja, okay, bei Licht, das sieht schon.
Das ist hier mal noch ein bisschen weniger Licht, aber.
Genau. Und ich meine, du siehst hier auch, also hier an der Stelle, da blitzt es zum Beispiel auch, weil du halt einzelne LEDs da drin hast. Und du kannst halt auch andere Farben einstellen, wobei das heutzutage bei den Lichtschwertern eigentlich mehr oder weniger Standard ist, dass du das kannst. Was aber auch geht, ist, dass du, ich schalte es mal so weit durch, bis man da was Cooles sieht, dass du, oder hier zum Beispiel, den Regenbogen, dass du sowas damit machen kannst. Kann so eine Neopixel-Klinge. Die ist nicht da, dass man dafür kämpft, weil die, die ist halt echt nur zum Angucken, mehr oder weniger, weil die Technik da drin halt zwar nicht anfällig ist im eigentlichen Sinne, aber so eine 150-Euro-Klinge einfach kaputt zu schlagen, ist vielleicht auch nicht eine gute Idee. Also das ist so die Cosplay-Klinge.
Sieht halt cool aus.
Genau, sieht halt cool aus, braucht halt aber auch irre viel Strom. Neo-Cree-Adapter ist dieses Teil. Ja, du hast oben eine High-Power-LED mit einer Linse oben drauf, normalerweise rot, grün, blau. Du hast unten auch wieder diesen Adapter. Auf der anderen Seite dieser Platine sind ein paar Bauteile, die diese LED macht dasselbe wie der erste Pixel der Klinge. Und den lässt man einfach in diese Schwert jetzt reinfallen. Muss ich mal ganz kurz hier bei einem anderen die Klinge rausschrauben, beziehungsweise, weil ich nehme meine, ich habe hier so eine kleine Demo-Klinge. Da packe ich diese Klinge rein.
Also die ist jetzt hohl.
Die ist jetzt hohl. Ja, die wird einfach nur von innen beleuchtet. Das sind auch die Klingen, die wir verwenden, die an den Spiegel drin. Das sind jetzt die Klingen, die wir auch verwenden, natürlich in lang, um tatsächlich zu kämpfen. Und damit, da wird im Prinzip diese Klinge noch beleuchtet. Und damit kann man sich es dann auch wirklich richtig, richtig geben.
Okay.
Ist halt nicht ganz so hell wie die Neopixel.
Genau, ist halt nicht ganz so hell.
Und für eine Bühnenshow total super, weil wenn du eben ein bisschen abgedunkeltes Licht hast, dann ist das hell genug.
Langt es auch völlig. Und die ganzen Sachen haben so ihre Vor- und Nachteile und ihre Einsatzorte, wie das halt mit vielen Sachen so ist. Also
Unterschiedlich, ja.
Genau, es ist einfach unterschiedlich, was man auch machen möchte. Ich habe viele Leute, die entweder nur mit Pixelklinge unterwegs sind, die nehmen das halt zur Kostümergänzung, ne? Die haben an dem Schwertkampf kein Interesse, aber die wollen halt über eine Con laufen und das Ding muss richtig leuchten. Ja? Das muss auch in einer normal beleuchteten Halle mit Tageslicht einigermaßen zu sehen sein und das sind die Pixelklingen halt. Und dann gibt es andere, die ja auch Training machen wollen mit den Dingen und für die ist dann natürlich die Variante mit dem NeoKey-Adapter was, wobei du ja tauschen kannst. Ne? Aber es ist dann natürlich auch eine Frage, ob man sich das leisten kann und möchte.
Ja, es ist schon ein Unterschied, ja.
Klar.
Also sind das ja gar nicht so viele Bauteile jetzt, oder sieht das Innenleben von dem
Griff, ne? Also es schaut, also für gewöhnlich kann man meine Schwerter inzwischen so auseinanderbauen, ja, das heißt, man nimmt hier alles raus. Du hast von hier oben erstmal eine Ladebuchse und einen Kill-Switch. Der Kill-Switch ist dazu da, die Stromzufuhr zu unterbrechen und das Board in einen Tiefschlafmodus zu versetzen. Das heißt, dass auch im Tiefschlafmodus braucht das Board halt ganz wenig Strom, um halt so ein, das, ja, es idelt halt rum und dafür brauchst du ein bisschen was und das kannst du an- und ausstellen. Auf der anderen Seite hast du, achso klar, und natürlich der Akku, der heutzutage eigentlich bei jedem Schwert, was nicht unbedingt eine Replik ist, wo man nicht immer dran muss, so Schwerter, die man ständig verwendet, der ist heutzutage rausnehmbar. Ja, das heißt, weil die Pixel extrem viel Strom brauchen, hält das Schwert nur so eine Dreiviertelstunde oder so und dann musst du einen neuen Akku reinlegen oder das Schwert halt laden. Und wenn du auf einer Convention unterwegs bist, hast du am besten zwei, drei Akkus einfach in der Tasche. Ne? Und den kannst du halt ziemlich einfach rausnehmen, indem du einfach hinten drauf drückst. Und jetzt, was auch wichtig ist, du siehst von hinten da so, genau, da den USB-Port von dem Soundboard. Mhm. Und das Soundboard heißt zwar Soundboard, ist aber auch für das Licht zuständig. Also das ist die zentrale Steuerungseinheit für alles. Und das sitzt hier drunter, da sieht man so ein paar Bauteile und da ist einfach ein Deckel drüber, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Ich habe auch hier noch so ein Chassis, wie es ausschaut, wenn ich es nicht drin habe. Du hast auf der hier vorne diesen Pixel-Adapter, bei dem auch auf dem Teil Pixel leuchten. Das heißt, wenn du einen sogenannten Blade-Plug hast, um vorne das einfach zuzumachen, weil das nicht so schön aussieht, dann kann er diesen Blade-Plug damit beleuchten. Wichtig natürlich auch, in meinem Fall ist das hier eine extra Platine, die ich dafür habe machen lassen. Hast du natürlich noch zwei Schalter, die du brauchst, um das Ganze zu bedienen. Und das sind eigentlich alle Teile, die du brauchst. Der Teufel steckt natürlich im Detail und vor allen Dingen steckt das Engineering in diesem Teil, ja, in dem Chassis. Wie ordne ich die Komponenten an, dass sie gut halten, dass sie nicht wackeln, dass sie auch, weil die Dinger ja schon nicht so groß sind, dass die auch passen, wie mache ich das so, dass die Schwerter wartbar sind? Ne? Weil natürlich kann es immer mal passieren, dass irgendwas kaputt geht. Ich kann, denke ich, jedes dieser Teile innerhalb von 20 Minuten tauschen. Also so bestimmte Sachen sind innerhalb von 5 Minuten mal eben getauscht. Beim Board zum Beispiel, wenn ich das komplett tauschen müsste, bin ich 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht unterwegs. Aber das sind halt auch Sachen, gerade in den Preisklassen finde ich es auch immer wichtig, dass man die Sachen reparieren kann, weil es ist einfach keine Option zu sagen, ja, jetzt ist halt kaputt, schmeiß halt weg. Ja, also das geht nicht. Ja, und ich so als Ingenieur finde es halt auch einfach geil, das so zu machen. Ja, es macht halt Spaß, wenn du sowas Modulares hast, es geht halt irgendwas kaputt, jo, macht nichts, dann für einen neuen Lautsprecher kann ja auch sein, dass du das Schwert runterwirfst, dass der Lautsprecher kaputt geht, dann schreibst du mir,
das empfindlichste Teil, ne?
Genau, ist mit das empfindlichste Teil eigentlich, dann schreibe ich dem, jo, okay, komm, schick zu, kostet dich einen Zehner, ist relativ schnell gemacht, dann schicke ich es wieder zurück und fertig. Ja, also das ist zum Beispiel so bei den Schwertern von dem chinesischen Hersteller, da ist normalerweise nichts zu reparieren. Da tauschst du das komplette Innenleben und gut. Das kostet natürlich auch nicht so viel, aber das ist halt auch ein Ansatz, den ich nicht so schön finde, aber ja, es geht dann auch. Ist aber nicht mein Ansatz und gerade heutzutage auch im Umfeld mit den ganzen ökologischen Themen natürlich immer gut, wenn man Sachen reparieren kann. Ich bin ein großer Fan davon, Sachen zu reparieren, anstatt sie einfach zu ersetzen. Klar, bestimmte Sachen nutzen sich ab, wie die Klingen, aber auch da reparieren wir alles, was irgendwie geht. Aber für gewöhnlich möglichst wenig wegschmeißen, möglichst viel, möglichst lange benutzen.
Wenn die Mitte, die Klinge in der Mitte durch ist, kann man noch so eine kurze Displayklinge rausmachen.
Genau, das habe ich halt auch gemacht. Und ich habe auch für verschiedene Workshops immer mal, normalerweise brechen die Klingen an der Spitze vorne oder splittern, dann werden die ein bisschen gekürzt. Und wenn wir zum Beispiel, wenn ich in Karlsruhe in den Seminaren Leute habe, die einfach ein bisschen kleiner sind, die bei irgendwelchen Tricks vielleicht tatsächlich auf den Boden schlagen dabei, dann kriegen die halt eine kürzere Klinge, dann kriegen auch die Klingen irgendwie ein zweites Leben. Also es wird alles möglichst lange natürlich verwendet.
Und man kann die ja auch als Doppellichtschwertklinge bestellen quasi. Ne? Also einfach auf der anderen Seite das gleiche ranbauen
oder genau, ist also ähnlich? Genau, du kannst, wo komme ich da, habe ich hier irgendwo eine, ich habe vorhin ein bisschen aufgeräumt, jetzt habe ich sie glaube ich gerade.
Jetzt weiß ich,
aber ich, aber ja, ich habe zwei verschiedene Kupplungen. Eine, die schraubst du einfach zusammen und bei der anderen, die kannst du in der Mitte direkt teilen. Ja, das heißt, du kannst auch solche Sachen machen, wie wenn Tim mir das Schwert von unten durchschlägt, dann kann ich das auseinander machen und tun, als hätte es mir durchgeschlagen.
Schnellkupplung,
ja. Es ist eine Schnellkupplung, genau. Das ist ein Trick, den wir eigentlich in jeder Show irgendwie machen.
Ja, auch schon nicht so viel verraten. Oder? Nicht so viel verraten.
Ist doch behind the scenes heute,
ja. Ja, genau.
Genau. Ja, cool. Aber es, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Farbe haben möchte, ist das auch alles möglich. Also und ohne Sound und...
Mache ich nicht mehr. Also ich finde,
lohnt sich nicht, ne?
Lohnt sich nicht. Also die Sache ist, bis auf das Board ist der Aufwand, so ein Ding zu bauen, quasi gleich. Okay. Ja, also und ein großer Teil ist dann ja schon auch irgendwie dessen, was du zahlst, ist ja auch das Engineering und die Zeit, die ich brauche, um das Ding zusammenzubauen. Ja, also bei meiner älteren Generation zum Beispiel hier, habe ich hier einen Schalter und hier einen Schalter. Und wenn ich das Board weglasse, das Soundboard und den Lautsprecher weglasse, sind das nur eine Handvoll Kabel, die ich weniger habe und die Kosten des Boards. Ja, und ich meine, wenn so ein Schwert 500 Euro kostet und quasi derselbe Aufwand drin steckt, wer kauft ein Schwert mit Licht für 350 Euro? Also es ist halt nicht, steht halt in keinem Verhältnis. Und
außerdem, Matze, wenn du es einmal in der Hand gehabt hast, mit RGB rumspielen kannst, dann willst du ja nichts anderes haben.
Also. Und gerade heute, wo du halt Schwerter mit RGB, mit Farbwechsel, mit einem Echo Smooth Swing, also Smooth Swing ist dieses Verhalten der Schwerter, dass sie während du schwingst, mehr oder weniger live ihren Sound zusammenmixen, das kriegst du heute für unter 100 Euro. Ja, klar, nicht in der Qualität, aber in guter Qualität, da brauchst du kein Schwert mehr mit Licht. Ja, nur mit Licht, das ist... ja, lohnt sich einfach, macht kein Mensch, lohnt sich überhaupt nicht für den, der es machen muss.
Ja, die erste Tiro-Generation hast du ja noch so verkauft, dass du
Habe da ich gemacht,
ohne aber Licht auch, und nur mit Licht ohne Sound bestellen konntest.
Genau, aber auch da war das Problem, davon habe ich vielleicht, das war vielleicht 2-3%, die nur mit Licht gekauft haben, weil die Stunt-Version schon 250 Euro gekostet hat, glaube ich, und die mit Sound waren dann halt 425 oder sowas. Ne? Auch das steht dann auch in keinem Verhältnis, weil wenn du, ich will diesen Namen eigentlich nicht sagen, aber eine große amerikanische Firma, die für, ich glaube, immer noch $50 oder sowas Stuntlichtschwerter nur mit Licht anbietet. Ja, ich meine, die sind halt schlimm, aber auch die kriegst du immer noch, die taugen zwar nichts, aber ja, es ist halt albern, fünfmal so viel dafür zu bezahlen, auch wenn das technisch gut ist, sehen das die Leute halt nicht ein und das verstehe ich auch. Und es macht viel weniger Spaß für mich und ich will ja auch ein bisschen Spaß haben an dem Bau. Und ein Lichtschwert muss leuchten und brummen. Das ist ganz wichtig.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also wenn ich unterwegs bin, dann nervt mich das mit der Zeit.
Kein Problem, gibt ja die Mute-Funktion.
Genau, aber du kannst ja auch...
Okay, das wäre eine Möglichkeit.
Klar, also das haben heute eigentlich auch alle Schwerter.
Ja, meinst nicht.
Ich lasse mein Lager in Ruhe.
Und also ich kann das Ding, der Ton kam eben durch, oder? Als ich es angemacht habe?
Ja, kam durch.
Genau, ich meine, ich kann das Ding jetzt ja auch einfach still anmachen. Das kann heutzutage eigentlich jedes Schwert der letzten 3-4 Jahre kann das.
Okay. Weil, Matze, du hast recht, auch wenn wir beim Training sind, manchmal, wenn wir dann mit Licht üben wollen, weil es ist ja auch mal gut so zu üben, sind wir dann auch genervt, okay, jetzt Sound wieder an, einfach Bildmodus an und dann...
Ja, genau das,
Du stehst für Fotos und dann...
Wir machen den Ton auch oft genug aus.
Ja, cool. Auf jeden Fall lohnt sich ein Blick in den Shop. Gerne hier Und auch persönlich wahrscheinlich, wenn irgendwer Anfragen hat, kann er dich anschreiben.
Klar, also entweder klar über das Kontaktformular oder direkt shop@saberproject.de, genau. Facebook, Instagram, ja, oder bei uns auf dem Discord kommen, da hänge ich auch
auf. Auch auf dem Discord, jeder hat heutzutage Discord.
Haben wir auch erst seit 2 Jahren und ja.
Okay. Ich musste letztens erst ausmisten, weil Leute, ich kannte das ja auch alles nicht. Alles nur kennengelernt.
Aber ja, Discord okay. Ist cool.
Ist schnell, man kann sich schnell unterhalten auf jeden Fall und schnell organisieren alles. Ja, cool. Danke für die Schwertpräsentation. Gut vorbereitet. Lobe ich mir sowas. Solche Gäste können gerne wiederkommen, dann, die vorbereitet sind. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf der Zielgeraden noch einmal das Thema auf Episode 8. Nein, wir machen erstmal das Thema auf euren Fanfilme, die ihr gemacht habt. Beginnend, ich glaube, 2015 war der erste, oder?
Tatsächlich 2009 oder 2010 veröffentlicht. Battle on Hoth.
Warum kennt man den nicht? Warum kenne ich
den? Weil es über 10 Jahre her ist. Ja, das war, ja, ich würde schon, klar, es ist ein Fanfilm, weil wir waren in Nordholland im Urlaub. Und das war so ein cooler Winter, dass wir am Meer waren, wo es in den Dünen verschneit war. Man konnte es gar nicht so als Stranddünen erkennen, sondern es war einfach eine Schneelandschaft. Und da waren wir halt unterwegs, ein paar Leute, und haben dann ziemlich amateurhaft an einem Tag oder eigentlich an 2 Tagen gedreht. Das war auch einfach eine Choreo von Markus und mir, wo wir gesagt haben, komm, wir nehmen die einfach mal aus verschiedenen Perspektiven auf und ja, produzieren also einen Lichtschwertkampf, also auch Lichtschwerteffekte nach, editieren drauf, bisschen Musik drüber, Titel davor. Und das Ding wurde auch 2010 auf der JediCon gezeigt und anmoderiert von 2 unserer Mitglieder damals und Steve Sansweet von Lucasfilm hat er noch damals gearbeitet, was auch ziemlich cool war. Aber das Ding war halt, wir hatten keine Ahnung von Kameraperspektiven und Filmtechnik. Wir hatten halt zufällig eine Videokamera dabei. Das war aber theoretisch das erste größere Projekt, weil auch die Postproduktion da hat ein paar Monate gedauert, ehe da alle Lichtschutteffekte und Sounds drunter waren. Aber ja, der erste große Fanfilm war dann The Intern Awakens. Den haben wir halt im Dezember 2014 gedreht, 2015 im Mai veröffentlicht, also auch ein halbes Jahr Postproduktion, was halt die Geschichte von einem Praktikanten, den ich gespielt habe, erzählt hat, wie er im Teupeles-Lager umherwandert, komische Geräusche hört und dann auf Jedi und Sith trifft und die wieder loswerden will.
Ja, auf jeden Fall ein Muss für jeden, der auf sowas steht, auf YouTube zu finden, kann ich auch gerne verlinken hier. Und gerne.
Der hat halt in 5 Jahren über 5 Millionen Views bekommen. Das
ist recht erfolgreich.
Fun Fact, Tim war wirklich Praktikant bei Teupeles.
Stimmt, ja, es ist nicht gelogen, es ist based on a true story.
Ja, so kommt das, klar, für unser einen. Nee, tatsächlich. Also, ganz ehrlich, ich und mal, ne, man redet ja über sowas, wenn man sowas sieht, dass das, klar, es ist Werbung, also für Teupeles selber gewesen, wahrscheinlich. Und dass ihr alle Angestellter seid, quasi. Aber
in dem Fall war, also ich musste in meinem Praxissemester vom Studium halt irgendwo ein Praktikum machen und Marco, den ich halt auch schon ein paar Jahre kannte, ich dachte, sag mal, kann ich das bei dir machen, weil irgendwie wäre das mal cool. Und so war ich ein halbes Jahr Teufels Praktikant. Und da ist dann die Idee gekommen, okay, wir wollen mal wieder ein Video machen. Und angefangen hat das als Teupeles Werbespot, so war der erste Titel. Und dann dachte man, ja gut, nur Choreos da aufnehmen ist langweilig. Dann habe ich halt ein kleines Drehbuch geschrieben, was so ein bisschen Story drumherum gebracht hat. Das ist immer noch eine absurde Geschichte, die wir dann jetzt mit der Fortsetzung versucht haben, ein bisschen zu erweitern und mehr zu erklären. Also mit einer neuen Praktikantin in dem Fall. Und da war der Aufwand dann halt auch komplett anderer. Und der Ansatz auch ein viel größerer. Wir haben viel mehr gelernt von den Jahren dazwischen und vom ersten Film.
Ja, also. Ja, das sieht man, die beiden Filme. Und bei dem letzten sind ja wirklich viele dabei, ne? Also viele, viele Leute. Und das war mit Sicherheit auch nicht einfach, das alles zu choreografieren in einem Lager, wo auch Gegenstände rumliegen wahrscheinlich. Und
Naja, das war ja, wir haben viel auf Choreografien zurückgegriffen, die wir schon hatten. Plus Markus dann als Swordmaster quasi am Set hat sich dann darum gekümmert, die Leute, die noch keine Choreo hatten oder wo wir gesagt haben, naja, wir brauchen für die Einstellung, da muss was passieren zwischen den Regalen, irgendwie hat sich dann mit denen hingestellt und was ausgedacht. Also da hat er schon viel mit den Leuten machen müssen in kürzester Zeit eigentlich, weil auch der erste Film waren 2 Drehtage und der zweite waren jetzt insgesamt 4 Drehtage plus nochmal kleine Nachshoots an zwei anderen Locations in den Jahren da drauf, aber die waren dann halt kein kompletter Dreh mehr.
Ja, was aber auch ziemlich geil war in so kurzer Zeit, was, also ich finde es total cool, so ein bisschen mit Druck was kreieren zu müssen, und das war eine riesen Gaudi.
Ja. Der ganze Film, also ich hatte Spaß, das einfach zu produzieren. Wir hatten jetzt Timo an Bord, der Regie übernommen hat, der aber auch als, weil das beruflich macht, als Editor arbeitet und halt von Filmschnitt Ahnung hat. Für einen richtigen Film weniger, er macht halt mehr Fernseharbeit, aber Alex dabei, der VFX-Artist auch ist, der hat dann einen Supervisor gegeben hat, der dann ein kleines Team an Leuten beigebracht hat, wie man dann Lichtschnitteffekte da reinbastelt und selber sich halt auch mal wieder selber übertrieben hat mit den Effekten, wo er dann noch so kleine Details eingebaut hat. Und es waren halt auch da wieder die richtigen Leute da, nur mit dem Unterschied auch zuvor, dass die Leute mittlerweile professionelles Wissen davon hatten. Ich habe schon damals gesagt, das ist eigentlich eine Amateurproduktion, aber eigentlich will ich es nicht so nennen. Es ist mindestens semi-professionell, was wir da gemacht haben. Ja. Es waren dann halt auch 2,5 Jahre Postproduktion da drin. Im letzten November haben wir eine Kinopremiere für Cast, Crew und Friends in Kassel gemacht. Kino gemietet und 2 Stunden Kinoprogramm und unter anderem halt den Film da auch als Premiere gezeigt. Das war ein super toller Abend einfach. Mhm. Wir haben halt da die richtigen Leute gehabt. Plus auch Leute, die vielleicht gar keine Ahnung hatten von dem, aber die haben einfach genug Enthusiasmus mitgebracht und Einsatz, dass die auch ihre Rollen perfekt erfüllt haben. Ob das jetzt Setrunner waren, also Leute, die am Set wirklich nur Gegenstände von A nach B bringen und ich brauche mal gerade das, kannst du mal gerade da einrennen und das holen? Oder hey, baut mal bitte hier wieder auf, wir müssen jetzt noch einen Take drehen. Das hat so gut geklappt, dass ich damals eigentlich gesagt habe, das ist das letzte Intern-Kapitel. Dann hatten wir die Premiere, der Film kam super gut an. Das Feedback jetzt, wir haben mittlerweile auch 11 Awards gewonnen bei verschiedenen Online-Filmfestivals. Zig Nominierungen auch. Das motiviert, dass ich ja quasi jetzt schon in der Planung sitze, was wir da als nächstes machen, und die Storys um den oder im Intern-Universum werden irgendwie weitergehen.
Ja, und wenn Disney dann mal hier...
Der Disney selber, das ist das Coole, ich durch die Promotion, sonst was wir gemacht haben, habe ich recht gute Kontakte zu Disney. Die kennen den Film auch schon vorher, als wir damit angefangen haben, und von denen haben wir auch Lob bekommen, und es wäre super toll, was er da gemacht hat, also auch als Fan sowas zu kreieren, und das war auch ein sehr cooles Feedback, das dann von oben sozusagen zu erhalten.
Kann man auch glauben. Disney ist nicht immer böse, wenn das irgendwer sagt.
Absolut nein, bei Disney arbeiten die liebsten Menschen, die man so da kennenlernt, also zumindest wenn wir mit denen zusammenarbeiten. Disney, ja. Aber das ist das Tolle jetzt an Rotli oder halt Rise of the Last Intern, wie der Film hier heißt, ist halt auch die ganzen Synchronschauspieler, die mit dabei waren. Wir hatten jetzt vorhin die angesprochenen Further Sabers, Mary und Andreas waren dabei, aus einem anderen Fanclub rund um Dortmund waren Leute, Hintergrundkämpfer dabei, die wir zwar von diversen Events kannten, aber die dadurch einfach noch zu Freunden oder geworden sind, und vorher waren es halt Con-Bekanntschaften, mehr oder weniger. Und mit den Synchronschauspielern zusammenarbeiten war halt toll, die ganzen Originalstimmen zu haben, einfach auch dann so Aufnahmesessions zu haben mit den Leuten. Ich habe da, ich glaube, es war so August 2020, 2,5 Stunden mit dem Philipp Mook halt gesprochen und die Aufnahmen remote gemacht. Er saß in seinem Homestudio und hat mir dann auch zwischendurch, wenn wir halt geredet haben, einfach, okay, was kommt jetzt? Dann hat er dann gesagt, ja, kann ich mich noch erinnern, als ich damals im Tonstudio war für Episode 3, da haben die uns die Szenen ja alle noch gezeigt, die waren ja gar nicht fertig, das war alles noch Greenscreen da und dann mussten wir da irgendwie die Dialoge einsprechen. Also kriegt man da selbst nochmal so Einblicke, wo man halt als Fan dann da so, okay, wie bin ich hier gelandet, aber ich möchte hier bleiben. Und das war super cool. Und man muss mal versuchen, in der Visionsszene alle Stimmen auch zu erkennen. Also, wenn man cheaten möchte, kann man sich die Untertitel anmachen auf YouTube, aber man hat auch einige coole Star Wars Charaktere dabei.
Okay. War mir aufgefallen. Ja, sehr cool. Ne? Es ist so genau, klar, die Special Effects, ich weiß nicht, diese Portale allein schon.
Props to Alex.
Das sieht schon echt Respekt. Ja. Ne? Also das ist wahrscheinlich jede Menge Computerpower dahinter, oder so stelle ich mir das vor als Laie.
Ja, aber für Alex, für den ist das ja nichts. Der hat dann auch diesen Wasserfall, der dann in einer Szene im Hintergrund ist, den hat er mal so eben animiert. Das ist eigentlich ein Foto.
Oh, also er stapelt da immer so ein bisschen.
Er stapelt sehr tief. Ja. Und ich meine,
Alex, wenn du Langeweile hast, Town Talk, geiles Intro.
Ja, nein, nein, Alex, nein, wir haben noch Projekte vor. Ja, also lass dir nichts einreden. Sorry.
Also ich meine, Alex arbeitet halt ernsthaft an Hollywood- und Netflix-Produktionen und Disney-Produktionen und was ich nicht alles mit. Also der ist halt voll Profi. Der weiß genau, was er tut und wie das auszusehen hat und was er dafür machen muss. Und das
aber
ist
auch cool.
Trotzdem ist es Black Magic. Also,
ja, als ich Alex kennengelernt habe, also als wir das Ganze auch angefangen haben, damals hatte der auch schon Bock, das zu machen, hat sich halt hingesetzt und so Lichtschalteffekte ausprobiert, habe ich auch mit ihm zusammen experimentiert, er hat mir das dann so ein bisschen gezeigt, was ich machen kann. Dann hat er so sich ein 3D-Programm halt rausgesucht, also kann mich noch erinnern an so einen ganz billigen C3PO, zusammengesetzt aus goldenen Würfeln einfach nur, den er dann irgendwie so in andere Kisten geworfen hat, 3D-mäßig, einfach nur rumgespielt. Dann mit seinem Vater Videos gemacht, die ein bisschen bearbeitet, dann mal so einen Kampfdruiden 3D-mäßig irgendwo reingemacht. Und irgendwann hat er dann angefangen, das beruflich zu verfolgen. Und das ist halt cool, auch weil ich jetzt Alex schon so lange kenne, zu sehen, wie er dann auch sein Hobby, dem Teil zumindest, auch zum Beruf gemacht hat und jetzt halt immer in echt coolen Projekten mitarbeitet. Ja. Zum Beispiel Rise of the Last Intern. Ja, und für ihn war das auch wieder toll, weil er sich jetzt auch mal daran versucht hat, so eine Gruppe an Leuten irgendwie zusammenzukriegen, dass die Effekte ihm zuarbeiten quasi. Weil bei den Lichtschalteffekten gehst du halt dahin und machst eine Maske auf jedes einzelne Bild oder Frame, was 24 Bilder pro Sekunde sind. Oder bei den Zeitlupenaufnahmen entsprechend mehr. Und dann haben wir die Dateien mit den Masken quasi ihm gegeben und er hat die Effekte da drauf gesetzt. Plus Kunstlicht auf die Leute, plus Spiegelung im Hintergrund und also da sind sehr, sehr viele kleine Details. Also es gibt einen Shot im Film, der auf den R2-D2 geht, wo sich nur kurz der Kopf bewegt und hat das R2-D2-Piepsen drunter. Fällt wahrscheinlich kaum auf beim Gucken, aber da sind Lichtschwerter drin, die sich in seinem Auge spiegeln, also in R2s Auge, und die sind halt auch rein gefaked, weil Alex zwischendurch Langeweile hatte. Ich dachte, jetzt mache ich doch ein Lichtschwerter rein, weil wir haben es halt gedreht, ohne da zu stehen. Also okay. Das ist halt schon das Coole. Also in dem Film, ja, es war für uns alle ein Herzensprojekt, für mich ganz besonders, weil 2,5 Jahre von erster Idee irgendwie runterschreiben bis im Kino sein und es mit allen angucken und dann die Online-Premiere danach zu haben, das war schon gut. Jetzt kann der Film noch ein bisschen mehr Views bekommen und dann
gehen wir hin. Und ja, Drehbuch fürs nächste ist schon in der Schublade, sagst du? Und,
In der Schublade nicht, aber es gibt hier ein Notizbuch, in dem sind diverse Ideen und
dieses Jahr konzentrieren wir uns. Liegt jetzt immer höher, ne? Ich meine,
das ist es ja. Also wir haben jetzt schon so viele Bereiche, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns verbessern, ob was allein angefangen bei der Anzahl der Drehtage ist, weil 2 Wochenenden war echt nicht viel dafür. Ja. Wir mussten auch gegen Ende ein bisschen hetzen. Aber es wird halt mehr. Ein bisschen mehr hier Markus-Charakter, der den Master Jedi gibt, der zwar in beiden Filmen vorkommt, der soll mal noch ein bisschen mehr Story bekommen, genau wie Hannes-Charakter. Und was passiert mit dem neuen Intern? Und jetzt, da das Multiversum offen ist, was passiert da überhaupt so? Was kann man verbinden? Also Ideen gibt es genug. Und die Umsetzung erfolgt jetzt, aber da reden wir jetzt nicht davon, dass wir dieses Jahr den nächsten Film rausbringen. Das wird dauern. Dieses Jahr konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Events, weil wir doch einiges anstehen haben. Ich nutze die Zeit zwischendurch zur Planung und binde dann auch immer mehr Leute ein. Auch Markus brauche ich irgendwann, dass er dann auch wieder als Chefchoreograf quasi mit dabei ist. Und das ist halt das Coole, dann die richtigen Leute zusammenbringen zu können, um dann so eine bescheuert verrückte Geschichte um Praktikantenwirklichkeit werden zu lassen. Und jetzt halt auch noch um viele andere Personen, die vielleicht vorkommen. Mal schauen.
Schon Respekt vor allen Beteiligten auf jeden Fall habt ihr. Und ich denke, das sieht man und das wird man. Wie wurden die Fallszenen gedreht? Habt ihr da Matten ausgelegt oder einfach gut geschnitten?
Meinst du die, wo er runterfällt einmal? Oder?
Ja, ich sehe gerade, fällt da einer runter ins Portal zum Beispiel?
Genau, das ist, er fällt quasi auf einen Greenscreen, der dahinter gestellt ist auf einem Gabelstapler. Da ist eine Matte auf einem Gabelstapler und er fällt quasi darauf. Und die anderen Fallszenen, wo es gibt, wo ich quasi reinkomme, alle einmal so hochheb hinfallen, da haben wir auch Matten ausgelegt, die dann auch wieder rausretuschiert werden müssen. Wo Markus am Ende durchs Portal fällt, war auch eine Matte, auf die er sich geschmissen hat, die jetzt natürlich auch nicht mehr siehst. Also wir planen auch, es wird noch ein Making-of auch dazu geben.
Okay. Also. Da sind wir mal gespannt drauf, auf jeden Fall. Hintergrundmaterial ist immer schön. Vielleicht mit Interviews oder so? Oder?
Hast du gehört, Timo?
Timo, hey, doch. Mach hin.
Sehr gut. Nee, das will ich auch noch. Ich habe, ich muss mal kurz eine Kamera halten, ich habe hier ein Begleitbuch quasi schon mehr für alle, die beteiligt waren am Film gemacht, was aber auch 60, 70 Seiten hat, wo schon viel zu den einzelnen Drehwochenenden so an Planung drin ist. Wie haben wir das gemacht? Bis hin, ich glaube, irgendwo hinten müsste dann die Postproduktion auch kommen.
Ah, Breakdowns, ne?
Genau, Breakdowns. Hier auch so Vorher-Nachher-Shots quasi.
Okay. Da sieht man die Matten zum Beispiel.
Also das ist ja schon hier, keine Ahnung, Blanc-Valais, wie heißen die anderen? Panini oder...
Ja, hier so die Charaktere.
Andere Making-of-Sachen.
Ja, weil ich bin selber ein totaler Fan von den ganzen Making-of-Büchern. Nicht nur unbedingt Star Wars, aber vor allem halt aus Star Wars, ob das Art-of oder Making-of ist. Und da, weil ich das so toll finde, hatte ich halt die Idee, hier so ein Making-of-Buch zu machen. Hier ist auch eine Übersicht über die Sprecher, die halt vorkamen.
Da merkt man erst wirklich, was dahinter steckt. Ne? Selbst so ein Making-of Episode 9, als ich mir dann das auf der Blu-ray angeschaut habe, ne? Lass den Film sein, wie er ist, aber was die da an Herzblut reingesteckt haben. Ne? Das ist Wahnsinn.
Wir hatten jetzt am Set, ich glaube, wir waren knapp 30 Leute an dem ersten Drehwochenende. Das war schon schwierig, alles so zu koordinieren. Mhm. Und wenn du dir dann vorstellst, so eine riesen Hollywood-Produktion, die hat mehrere tausend Leute dann da zusammenschubst. Aber hier ist auch, wir haben auch, sieht man dann hier so, wirklich Drehpläne gehabt. Also was passiert an dem Tag, zu welcher Uhrzeit, wer wird wo gebraucht. Haben das schon, schon entsprechend organisiert. Ja. Und jetzt gucke ich mal. Ganz toll finde ich auch, vielleicht auch mal ein Gast für deinen Talk, die Angelina Benedetti. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, ob du den Namen schon mal gehört hast. Die hat die zeichnet für Tops unter anderem, also für die Sammelkarten Star Wars und dann halt auch hobbymäßig. Kann man auch auf Instagram sonst was folgen. Die zeichnet echt tolle Sachen und die hat halt das Filmposter handgezeichnet, woraus war dann digital noch Effekt und sowas. Und da hast du auch dann so die Entwürfe, worauf das entstanden ist im Prinzip drin. Und die hat einen richtig tollen Job gemacht, weil dieses Poster, das halt auch so ein bisschen als Fan, ich will ein handgezeichnetes Poster haben, wie es für die Filme früher war. Kann man sich da schön ausleben. Ja, und dann ist halt dieses Büchlein entstanden.
Ja, mal schauen, ob das in die Massenproduktion geht,
ob sich das lohnt. Noch nicht, also wie viele Exemplare, ich glaube, ja, so knapp 30 dürften existieren. War halt auch so ein Ding, okay, möchte das jetzt überhaupt jemand kaufen, wird das die Leute interessieren, weiß ich nicht. Mal gucken. Vielleicht meldet sich jemand bei dir.
Genau. Ja, okay. Ja, seht ihr, so schnell vergeht die Zeit. 2 Stunden sind schon wieder fast um. Spannende 2 Stunden auf jeden Fall. Wir haben viel gelernt vom Saber Project, von dem Shop, wie man Lichtschwerter baut. Und wer das vor allen Dingen auch macht dort. Ja, mal Gesichter zu dem Shop.
Wir kommen gerne wieder.
Dann würde ich sagen, grüßen wir erstmal alle, die hinter Saber Project stehen nochmal, die jetzt hier nicht dran teilnehmen konnten. Das Team hinter dem Team sogar. Gibt es wahrscheinlich auch viele, viele.
Ja, bis hin zu unseren Eltern, die es auch seit Jahren
unterstützen. Genau, ja.
Also wer Rotli gesehen hat, sieht ja sogar Elternteile. Also.
Ja, stimmt, ja.
Okay.
Keine Spoiler, aber guck bis nach den Credits.
Ja.
Werde ich gleich nochmal machen, ganz in Ruhe. Okay, ja, dann sage ich erstmal danke an euch beiden. Hat Spaß gemacht, wirklich.
Danke dir.
Ja. Euch mal nicht in Action zu sehen, sondern hier ganz ruhig.
Ist auch mal schön.
Ne? Auf jeden Fall. Hat man auch mehr Zeit auf so einem Event, ist wahrscheinlich immer so ein bisschen...
Ja. Klar, man unterhält sich mit so vielen Leuten, hat aber auch nicht die Chance, wirklich mal mit jemandem länger über irgendwas dann...
Geschweige denn noch das Gesicht zu merken und dann, hier, ich war der da war und...
Ja, freut mich, dass es endlich geklappt hat und wie gesagt, wenn es nochmal Themen gibt, kommen wir gerne wieder. Über Events können wir noch reden, da haben wir noch ganz viel.
Klar, da wird es wahrscheinlich das ein oder andere geben, worüber ihr berichten könnt.
Und die eine oder andere Geschichte, ja.
Ansonsten mache ich mal dreist ein bisschen Eigenwerbung, weil wir haben letztes Jahr ein paar Livestreams gehabt, die kann man immer noch nachgucken auf unserem YouTube-Channel, wo wir auch nochmal sehr detaillierter dann auf die Schwertechnik eingehen, über mehrere Folgen hinweg auch. Da musste ich Markus meistens dann einfangen, dass er nicht stundenlang dazu so redet. Und da schauen wir auch mal, dass es in Zukunft irgendwie nochmal so ein paar Infostreams irgendwie gibt.
Ja,
wir schauen gerade, was geht.
Ist ja auch, man kann quasi auch die Akademie sich Videos anschauen, wie sowas... Die Basics,
genau, sag ich mal. Ne? Also, genau, also wir haben einige YouTube-Videos Trick-Tutorials haben wir, wo wir auch vielleicht mal hier und da mal den einen oder anderen neuen machen wollen dieses Jahr. Aber da kann man viel sich anschauen, wenn man für sich selber ein bisschen was üben will. Ja.
Das ist eine gute Grundlage.
Genau. Und noch schnell, auch bei mir ein klein bisschen Eigenwerbung. Schaut bei mir gerne im Shop vorbei und schaut auch bei Saberland vorbei. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber das ist im Prinzip mein Vertrieb, den ich mit einem Partner zusammen mache von den Schwertern des chinesischen Herstellers. Schaut gerne da mal vorbei.
Ansonsten sieht man sich irgendwo mal auf einem Event dieses Jahr.
Ja, was ist für euch das nächste? Könnt ihr schon was?
Basel, oder?
Ja, Basel. Fantasy Basel. Wow. Ist gerade im Gespräch. Da sind wir so in den letzten Schritten der Planung. Dann lohnt es sich, vielleicht auf der FedCon Ausschau zu halten. Da werden wir irgendwo beteiligt sein. Da wird man auch was über Rise of the Last Intern erfahren können, auf jeden Fall. Aber auch etwas anderes, worüber ich jetzt noch nicht reden kann. Und danach geht es dann weiter mit der Project Area 51 in Kiel. Zwei Wochen vorher ist noch die Gamevention.
In Neumünster.
Genau.
Da auch die Ecke, ja.
Und dann
Botanica. Kiel,
dann Botanica Anfang September, dann die Norris Force Con und dann das Saisonfinale quasi in Speyer.
Also einiges haben wir vor.
Persönlich langweilig.
Man sieht es ja, aber ihr werdet ja auch, also mit im Programm seid ihr immer fest mit verankert bei solchen Events, dass ihr auf den Flyern und so schon mal drauf seid. Ne? Also man kriegt das schon mit, wenn man zu diesem Event hingeht. Oder einfach auf eure Homepage gehen.
Genau, da sind noch gerade die Events nicht drauf, folgt aber jetzt irgendwie in den nächsten Wochen. Mal gucken, bald.
Cool. Okay, liebe Zuschauer, danke, dass ihr durchgehalten habt bis jetzt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, die beiden Herren kennenzulernen und mich mal wieder hier vor der Kamera zu sehen. Danke fürs Einschalten. Abonniert den Kanal, Glocke, schaut bei Saber Project vorbei. Und die Videos natürlich, die Filme nochmal anschauen schön und kommentieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten bleibt alle gesund. Ihr beide bleibt gesund. Zuschauer draußen bleiben gesund. Gerne könnt ihr jetzt noch ein paar Worte an die Millionen von Leute richten. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, danke fürs Zuschauen. Hat auch Spaß gemacht. Man sieht sich ganz sicher dieses Jahr auf dem einen oder anderen Event. Haben wir ja gerade gesagt, wir sind viel unterwegs dieses Jahr. Also man sieht sich, wir freuen uns drauf.
Genau, wir sehen uns. Will gar nicht mehr sagen. Macht's gut. Man sieht sich in diesem Universum und den anderen.
Ciao, ciao.
Ich bin dein Vater.